Und Bauwesen. Für die Bundesregierung hat die Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, Frau Verena Huberts, das Wort. Wir haben ja ohnehin noch, wir warten noch eine Sekunde, bis sozusagen der Schichtwechsel stattgefunden hat. Ein bisschen Ruhe eingekehrt ist. Es bietet natürlich immer noch den Anlass, auch für andere Regionen Werbung zu machen, in denen es sich in Deutschland gut und gerne Urlaub machen lässt.
Trier zum Beispiel.
Berlin zum Beispiel, Unterfranken zum Beispiel. Also uns fällt da so einiges ein. So, dann können wir jetzt starten. Ja, liebe Frau Huberts, Sie haben das Wort.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Abgeordnete, liebe Kolleginnen und Kollegen. Deutschland ist fertig gebaut. Das war das Credo der 90er Jahre. In diesem Deutschland bin ich aufgewachsen. Ein Land, in dem man glaubte, es sei genug gebaut worden. Heute wissen wir, das war ein Irrtum. Deutschland ist nicht fertig gebaut. Deutschland wird weitergebaut, und zwar zügig. Wir sind 4 Millionen mehr Menschen als 1990. Und anders als damals vermutet, können wir heute mit Stolz darauf blicken, mehr Menschen in unserer Mitte zu haben. Wenn ich in die Zukunft blicke, dann sage ich, wir müssen anders bauen. So vielfältig wie das Leben ist, so haben sich auch unsere Bedürfnisse geändert. Wir brauchen mehr Wohnraum, neue Wohnformen und wir müssen auch neu denken. Dafür steht auch der Haushalt 2025, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir bauen nicht nur Wohnungen, wir bauen Perspektiven für Familien, für junge und alte Menschen, für unsere Städte. Mit dem Haushaltsentwurf meines Hauses ist klar, wir legen beim Bauen nach, nicht nur mit Worten, sondern vor allem mit viel Geld. Der Etat meines Ministeriums steigt auf 7,4 Milliarden Euro. Neben schnelleren Verfahren durch den Bauturbo kommt jetzt also auch das so wichtige Geld. Wir sind in dem neuen Sondervermögen mit 11 Milliarden Euro über die nächsten Jahre beteiligt. Dafür bin ich dem Finanzminister Lars Klingbeil auch sehr dankbar, denn es ist ein starkes Signal. Deutschland wird weitergebaut. Und wir sagen klar, wir schaffen damit bezahlbaren und klimafreundlichen Wohnraum. Denn Wohnen, das darf kein Luxusgut in unserem Land sein. Das ist auch ein Versprechen an die Mitte unserer Gesellschaft. Und mir ist hierbei auch noch mal wichtig zu sagen, neuer Wohnraum, das ist nicht gleich Neubau. Wir können umnutzen, wir können umbauen. Zum Beispiel den Erhalt alter Dorfhäuser durch Programme wie Jung kauft alt stärken. Oder die Umwandlung leerstehender Büros in lebendige Wohnquartiere unterstützen. All das packen wir jetzt an und vor allen Dingen sichern wir es finanziell ab. Sozialer Wohnungsbau ist für die, die auf dem normalen Markt, und der ist sehr angespannt, der ist sehr anstrengend, nicht zum Zuge kommen. Aber diese Menschen, die halten unser Land am Laufen. Und der soziale Wohnungsbau, der kommt auch jungen Menschen ohne Einkommen zugute, den Azubis, den Studierenden. Und für mich, und das sage ich hier als Bauministerin, ist es auch eine Frage des Respekts. Und deswegen haben wir für den sozialen Wohnungsbau bis 2029 eine Rekordsumme in diesem Bundeshaushalt vorzuinvestieren, über 23,5 Milliarden Euro. Das ist ein historisches Niveau für den bezahlbaren Wohnraum in unserem Land, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich bin auch sehr dankbar, dass wir das Wohngeld stärken. Mit dem Wohngeld wird nämlich die Belastung für diejenigen, die es als zu hoch empfinden, wieder ein bisschen was in Richtung Atempause reduziert. Und das kommt gerade den arbeitenden Haushalten und den Rentnerinnen und Rentnern zugute. Bund und Länder nehmen hier gemeinsam 5 Milliarden Euro pro Jahr in die Hand. Und an der Stelle hier möchte ich auch mal einen besonderen Dank aussprechen. Es gibt über 1.300 Wohngeldbehörden im Land. Und die arbeiten jeden Tag verdammt hart daran, teilweise auch schon mit KI, damit diese Unterstützung auf die Straße kommt. Dafür ein ganz herzliches Dankeschön. Unterm Strich haben wir 11 Milliarden Sondervermögen, unter anderem für die vielen Neubauprogramme, die wir jetzt auch im Koalitionsvertrag vereinbart haben, zu entschlacken, zu einem. Wir haben 23,5 Milliarden für den sozialen Wohnungsbau und viele weitere Milliarden für das Wohngeld. Und ja, man kann sagen, das sind Zahlen, da könnte einem vielleicht ein bisschen schwindelig werden. Aber mir wird gar nicht schwindelig, mir wird hoffnungsvoll, weil wir endlich das tun, liebe Kolleginnen und Kollegen, was doch so dringend nötig ist, investieren in den Wohnraum in diesem Land. Und lassen Sie mich zum Schluss noch zu einem ganz wichtigen Feld kommen. Gutes Wohnen, das hört doch nicht an der eigenen Wohnungstür auf. Es geht um das, was wir vor der Haustür erleben, um Städte und Gemeinden, in denen wir dem Klimawandel entgegentreten, mit Bäumen, Schatten und Plätzen zum Verweilen, wo Kinder sicher spielen können, wo ein Sportplatz genauso dazu gehört wie die Bank im Park. Orte, an denen man gerne lebt und vielleicht nicht die AfD als Nachbarn haben will, ein Miteinander, in dem es egal ist, welcher Name an der Klingel steht, denn alle gehören in diesem Land dazu. Und genau das, liebe Kolleginnen und Kollegen, fördern wir mit der Städtebauförderung aus 790 Millionen pro Jahr, wachsen in den nächsten Jahren über 1,6 Milliarden bis 2029. Das ist ein klares Signal, das ist ein starkes Signal. Wir investieren in ein lebhaftes Miteinander. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will, dass wir mehr bauen, ich will, dass wir günstiger bauen und ich will auch, dass wir in diesem Land besser zusammenleben. Mit diesem Haushalt setzen wir genau dafür die richtigen Prioritäten, damit die Menschen endlich sagen können, ja, ich finde eine gute Wohnung, die ich mir leisten kann und in der ich gut und gerne lebe. Lassen Sie uns Deutschland gemeinsam weiterbauen. Daran arbeite ich mit meinem Ministerium jeden Tag hart. Und da würde ich sagen, packen wir alle gemeinsam an. Herzlichen Dank.
Der nächste Redner in der Debatte ist für die AfD-Fraktion Thomas Laczynski. Es ist seine erste Rede.
Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete, liebe Zuschauer. Der Haushaltsentwurf der neuen Bundesregierung für das Jahr 2025 liegt nun vor. Schaut man sich den Regierungsentwurf im Bauchressort an, muss man sich allerdings wundern, denn man könnte meinen, er käme von der längst abgewählten Ampelregierung. Statt der in den letzten Wochen von der Bundesregierung gerne propagierten Aufbruchsstimmung liest sich dieser Entwurf eher wie ein Weiter-so. Denn abgesehen von der Verschiebung einiger Haushaltstitel in das schuldenfinanzierte Sondervermögen werden nach wie vor dieselben Programme weiterverfolgt wie unter der Regierungsbeteiligung der Grünen. Es scheint, die Ampel regiert weiter, es wurde lediglich Gelb durch Schwarz ersetzt. Dies zeigt sich insbesondere am KfN-Förderprogramm, klimafreundlicher Neubau von kleinen bis mittleren Einheiten. Diese Bundesregierung möchte noch immer rund ein Zehntel des gesamten Bauetats dafür ausgeben, Wohnungen für Singles und kinderlose Paare zu fördern oder aber für diejenigen, die mit der Familienplanung bereits abgeschlossen haben. Jeder, der erst einmal diese staatliche Förderung in Anspruch genommen hat, muss sich dann nach dem Einzug in seine eigenen vier Wände und mit Beginn der Kredittilgung dann ganz genau überlegen, ob er noch Kinder bekommt. Denn diese Förderrichtlinie mit ihren kleinteiligen Vorgaben für Raumgrößen bietet keinen Platz für Flexibilität und erst recht keinen Platz für weiteren Nachwuchs. Frau Ministerin, so geht keine Familienförderung. Sie versuchen noch nicht einmal, etwas gegen die demografischen Probleme in unserem Land zu tun. Im Gegenteil, Sie befeuern sie mit dieser Wohnungsbaupolitik noch weiter. Als Alternative für Deutschland fordern wir Wohnungsbauförderprogramme, die vor allem jungen Familien zugutekommen. Wir wollen Menschen dabei unterstützen, dass sie unabhängig von Einkommen zu selbstgenutztem Wohneigentum kommen können. Wir wollen, dass der Kinderwunsch junger Familien staatlich unterstützt, statt wie mit diesem Haushaltsentwurf sogar noch unterbunden wird. Deswegen kann man dieses Programm mit diesem Finanzvolumen nur ablehnen. Aber dieses Programm bietet nicht nur aus familienpolitischer Sicht Fehlanreize. Auch aus städtebaulicher Sicht ist dieses Programm katastrophal. Denn damit, Frau Ministerin, fördern und fordern Sie, wie Sie es ja auch gerade gesagt haben, indirekt das serielle Bauen. Eine Renaissance von WBS-70-Siedlungen, nur diesmal eben nicht nur in den Bundesländern der ehemaligen DDR, sondern in ganz Deutschland. Wenn Sie glauben, dass das serielle Bauen für die angestrebten 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr die Lösung ist, muss ich Ihnen widersprechen. Sie werden damit genauso scheitern wie Ihre Vorgängerin. Das Einzige, was Sie mit seriellen Bauen erreichen werden, ist, die Problemviertel von morgen zu errichten. Um das zu belegen, reicht ein Blick in die heutigen seriell errichteten Siedlungen in Ostdeutschland. Nach ihrer Fertigstellung in den 70er und 80er Jahren galten sie noch als erstrebenswert. Heute sind sie zumeist soziale Brennpunkte. Und auch die Baukosten werden Sie mit Ihrem Ansatz nicht, wie vollmundig angekündigt, halbiert bekommen. Denn alles, was durch Vorfertigung und Standardisierung eingespart wird, geht dann für überzogene Dämmvorschriften, für Heizungszwang und überbordende Baubürokratie wieder drauf. Letztendlich ist die Idee des seriellen klimafreundlichen Bauens die Fortsetzung der grünen Klimaideologie. Nur eben jetzt unter Schwarz-Rot, auf Kosten des Stadtbildes, auf Kosten der Identität unserer Städte. Aber nicht nur hier will man die Ansätze der Ampelregierung fortführen. Auch beim sozialen Wohnungsbau hält man am Entwurf der Ampel fest. Auf 3,5 Milliarden Euro sollen hier die geplanten Mittel anwachsen, genau wie es der Ampelentwurf auch vorsah. Das, obwohl der soziale Wohnungsbau inzwischen in weiten Teilen zum Erliegen gekommen ist. Die politisch verursachten Baukostensteigerungen der letzten Jahre haben dafür gesorgt, dass trotz Förderkulisse ein mietpreisgebundener Wohnungsneubau nahezu nicht mehr realisierbar ist. Um das zu verdeutlichen, reicht beispielsweise ein Blick nach Sachsen. Dort soll der Freistaat in diesem Jahr noch rund 175 Millionen an Fördermitteln vom Bund für den sozialen Wohnungsbau zugewiesen bekommen. Dem stehen lediglich 52 teilweise noch fertigzustellende Sozialwohnungen in diesem Jahr gegenüber. 2024 wurden die Fördermittel für den sozialen Wohnungsbau in Größenordnungen gar nicht erst abgerufen. Jetzt wird also noch einmal aufgestockt. Ein Widerspruch scheinbar nicht für diese Bundesregierung. So langsam muss sich die Regierung beim sozialen Wohnungsbau auch mal ehrlich machen. Wenn man ernsthaft an den Erfolg der eigenen Maßnahmen beim Grenzschutz glaubt, wenn man ernsthaft glaubt, dass zukünftig weniger Asylsuchende zu uns kommen, wenn man wirklich glaubt, dass man eine echte Wende in der Asylpolitik erreicht hat, warum behält man dann diese 3,5 Milliarden Euro der Ampelregierung von dem Bau neuer Sozialwohnungen bei? Es scheint, Sie glauben selbst nicht an die Wirksamkeit Ihrer eigenen Politik. Als AfD setzen wir uns dafür ein, dass Menschen, die in soziale Schieflagen geraten sind, stärker mit Wohngeld unterstützt werden. Die Betroffenen sollen so weiterhin ihr bekanntes Wohnumfeld behalten können, statt in eine Sozialwohnung umziehen zu müssen. Das würde auch dann helfen, gegen die steigende Segregation in unserer Stadt, in unseren Städten stärker entgegenzutreten. Hören Sie also auf, die Steine zu fördern, die sowieso nicht kommen, fördern Sie die Menschen. Der Haushaltsentwurf ist nichts anderes als ein Relikt aus der vergangenen Zeit der Ampelregierung, welcher dringend noch einmal überarbeitet werden muss. Wir werden dafür gerne bereitstehen. Vielen Dank.
Und der nächste Redner in der Debatte für die Unionsfraktion, Stefan Stracke.
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen! Wohnen und Wohnungsbau sind Schlüsselthemen unserer Zeit. Wir brauchen mehr Wohnraum und wir brauchen mehr bezahlbares Wohnen in diesem Land. Beides kann gelingen. Und wir sind als Koalition entschlossen, beides auch anzugehen. Wir wollen mehr, schneller und günstiger bauen. Das ist unser gemeinsames Ziel, denn wir wissen, die Rahmenbedingungen sind alles andere als einfach. Das Baugewerbe steckt seit Jahren in der Krise. Massive Einbrüche bei den Aufträgen in den letzten Jahren zu verzeichnen. Betroffen sind hiervon kleine und mittlere und ja auch große Unternehmen gleichermaßen. Wir wollen hier eine echte Trendwende einleiten, damit unsere Bauwirtschaft wieder auf Wachstumskurs kommt und auch Arbeitsplätze gesichert werden. Auch das ist wichtig. Und damit jede und jeder in diesem Land ein bezahlbares Zuhause hat. Die Mittel für den sozialen Wohnungsbau wachsen erheblich auf. Die Frau Ministerin hat bereits darauf hingewiesen, Rekordsummen, die bereitgestellt werden sollen. Das ist gut, denn der Bedarf ist da. Rund 20 Milliarden Euro hat der Staat allein 2023 für die Unterstützung bedürftiger Menschen beim Wohnen ausgegeben, 5 Milliarden für das Wohngeld, 15 Milliarden für Mietkosten bei Bürgergeldempfängern. All das zeigt, wie wichtig bezahlbares Wohnen in der Tat ist. Und es wäre gut, wenn jetzt auch die vorgesehenen Mittel schneller und früher an die Länder zur Verfügung gestellt werden könnten als bisher. Der soziale Wohnungsbau allein kann den Bedarf nicht lösen. Erforderlich sind Impulse für den gesamten Wohnungsbau. Wir ziehen alle Register. Wir wollen und wir werden mit verlässlichen und auskömmlichen Förderangeboten der KfW aufwarten. Wir brauchen eine Straffung der Förderangebote, die sich auf zwei Bereiche konzentrieren, Neubau und Modernisierung. Das schafft Klarheit und Einfachheit. Und wir wollen auch die Anforderungen reduzieren. So wird der EH55-Standard wieder förderfähig werden. Davon sollen im Übrigen nicht nur die Baugesellschaften der Kommunen profitieren, sondern natürlich auch die Privaten, die sich ihren Wunsch nach Eigenheim eröffnen wollen. Dafür müssen wir jetzt zügig die Weichen stellen, auch und gerade im Haushalt. Und wir dürfen und wollen uns damit nicht abfinden, dass das Bauen in Deutschland im europäischen Vergleich so teuer ist. Das hat natürlich viel mit unseren gesetzlichen Vorgaben, aber auch mit den Standards zu tun. Der Gebäudetyp E kann einen wichtigen Beitrag dazu leisten, günstiger zu bauen. Denn dahinter steckt ja die Idee, normreduzierte und abweichende Lösungen für einfachere, kostengünstigere und ressourcenschonendere Gebäude zuzulassen. Das heißt, von den anerkannten Regeln der Technik kann abgewichen werden, wenn die Sicherheitsanforderungen erfüllt sind. Dafür braucht es jetzt auch eine rechtssichere Lösung im bürgerlichen Gesetzbuch, im Mangelrecht und im Mietrecht und auch im Bauordnungsrecht der Länder, das häufig Bezug nimmt auf die anerkannten Regeln der Technik. Hier ist jetzt das Bundesjustizministerium gefragt, schnell entsprechend Rechtssicherheit zu schaffen durch einen entsprechenden Gesetzesentwurf. Und wir wollen mehr und effizientes bauen und wir wollen vor allem auch schnelles bauen. Denn Zeit ist ja bekanntlich auch Geld. Mit dem Bauturbo geben wir jetzt den Kommunen Instrumente in die Hand, schneller zu bauen, nachzuverdichten oder aufzustocken. Der Bauturbo gibt dabei nicht nur für den Geschosswohnungsbau schnellere Möglichkeiten an die Hand, sondern auch für Ein- und Zweifamilienhäuser. Das ist gerade auch im ländlichen Raum wichtig. Der Bauturbo eröffnet auch hierfür den Rahmen. Dann heißt es, wenn wir beraten haben hier im Parlament und abgeschlossen haben, dann heißt es für die Kommunen einfach mal machen. Und da wir wissen, dass Experimentierklauseln immer auch ein bisschen mit Mut einhergehen, wollen wir auch hierfür die notwendige Hilfestellung bei der Umsetzung geben, damit einfach mal machen auch in der Praxis Freude macht und gut gelingt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wollen mehr, schneller und günstiger bauen. Bauen, bauen, bauen. Das ist die Devise. Damit haben wir begonnen und wir werden mutig weitergehen, damit uns dies gemeinsam gelingt.
Die nächste Rednerin in der Debatte für die Fraktion Die Linke, Sarah Miro. Es ist ihre erste Rede. Entschuldigung, ich bin völlig eins zu schnell gewesen. Es kommt natürlich erst noch für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Lisa Paus. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Anders ausgedrückt, ich wollte, glaube ich, noch mal testen, ob alle wach sind, liebe Frau Paus. Bitte schön.
Frau Präsidentin, werte KollegInnen, wer findet heute noch eine bezahlbare Wohnung? In Dresden, Stuttgart, Berlin, überall in Deutschland. Zum Beispiel die Familie, die sich auf das dritte Kind freut, aber dann jahrelang keine passende Wohnung findet. Die alleinerziehende Mutter, die mit ihren Kindern mit einer viel zu kleinen, zugigen Wohnung lebt, Stockschimmel inklusive. Studentinnen, die in Turnhallen übernachten müssen, in Schlafsäcken, weil selbst WG-Zimmer unbezahlbar geworden sind. Eine bezahlbare, energetische, sanierte Wohnung. Goldstaub auf dem Wohnungsmarkt. Das alles ist Alltag in Deutschland. In Berlin haben sich die Neumieten in den letzten 10 Jahren mehr als verdoppelt auf durchschnittlich 18 Euro pro Quadratmeter. Und das viel zu oft für marode Fassaden, verdreckte Flure, vermüllte Außenanlagen. Immer mehr Menschen müssen Wohngeld beantragen und warten dann doch monatelang auf ihren Bescheid. Bis zu 23 Wochen in Berlin. Fast ein halbes Jahr. Existenzielle Unsicherheiten, Mietrückstände, Angst vorm Wohnungsverlust. Ja, Herr Lutschak, gut, dass Sie noch mal darauf hinweisen, dass Sie hier Verantwortung tragen in Berlin. Wir Grüne haben gerade an all diese Millionen Menschen gedacht, als wir dem Sondervermögen von 500 Milliarden Euro für Investitionen zugestimmt haben. Und für uns Grüne haben dabei drei Dinge bei Wohnbau und Stadtentwicklung Priorität. Erstens, 100.000 neue gemeinnützige und Sozialwohnungen pro Jahr müssen gebaut werden können, so wie es die Mietervereine, so wie es die Wohlfahrts- und Sozialverbände seit langem fordern. Zweitens, die sozial gerechte energetische Sanierung, damit die Warmmiete eben nicht explodiert. Fürs Klima und auch für uns, auch da sind sich die Experten und Verbände seit Jahren einig, müssen wir die jährliche Zahl der energetischen Sanierung verdreifachen. Und drittens, der klimagerechte Stadtumbau. Wir haben gerade wieder eine Woche Jahrhunderthitze erlebt. Und wie das Kindern, wie das den Älteren unter uns, den Vulnerablen zusetzt, wie sie die Gesundheit massiv belastet. Und die Hitze trifft aber nicht alle Menschen gleich. Sie trifft ärmere Menschen auch noch mal unerträglich stärker. Nicht nur wegen schlecht gedämmter Wohnungen, sondern auch, weil sie in Vierteln wohnen, wo die Luft noch mal heißer ist, weil Grün fehlt, weil alles versiegelt und zubetoniert ist, weil Parks, weil Bäume fehlen. Werte Kolleginnen, das Programm, was es gibt, das wird gebraucht, aber es braucht vor allen Dingen eine massive Aufstockung, denn unsere Erde hat Fieber. Zeit, dass diese Regierung die Klimakrise endlich ernst nimmt. Das sind alles drei Prioritäten. Ja, es wurde zu Recht schon eingeworfen, die bereits bei der Ampel auch von uns Grünen mit verankert worden sind, aber die eben, weil wir nicht das Budget hatten, was Sie jetzt haben, von der Ampel nicht bedarfsgerecht ausfinanziert werden konnte. Aber jetzt können Sie genau das machen. Genau das können Sie jetzt bedarfsgerecht finanzieren. Aber was findet sich zu diesen zentralen Herausforderungen unserer sozialen Infrastruktur im Sondervermögen? Nichts. Gähnende Leere. Stattdessen verschieben Sie nur bestehende Eigenheimförderprogramme aus dem Kernhaushalt in das Sondervermögen, Frau Ministerin. Sie haben das Sondervermögen zu einem riesigen Verschiebebahnhof gemacht und, Überraschung, im Ergebnis werden über 100 Milliarden Euro des Sondervermögens eben nicht für dringend notwendige Investitionen, sondern für teure Wahlgeschenke verschleudert. Und auch die Kommunen, sie bräuchten dringend zusätzliche Mittel. Und es war auch Ihnen versprochen, zusätzliche Mittel. Aber jetzt sollen Sie froh sein, dass Sie zwar einerseits Geld für Investitionen bekommen, aber auf der anderen Seite praktisch das gleiche Geld durch die Steuersenkung Ihnen wieder weggenommen wird. Also Sie sollen froh sein, dass es nicht schlimmer wird. Aber unsere Kommunen, das sind unsere demokratischen Kraftzellen. Und ein Land funktioniert einfach nicht, wenn es in die Schulen reinregnet, wenn Freibäder, wenn Stadtbibliotheken nicht mehr öffnen und wenn die Substanz unter den Füßen bröckelt. Es fehlen eben die Mittel für Sport, für Jugend- und Kultureinrichtungen. Und das zerstört massiv Vertrauen. Das ist verantwortungslos. Werte Kolleginnen, sehr viel wäre mit diesem einzigartigen Haushalt möglich. Der größte in der Geschichte der Bundesrepublik. Und noch zusätzlich zu den 500 Milliarden Kernhaushalt 500 Milliarden Sondervermögen dazu. Sehr viel wäre mit diesem Haushalt möglich. Und es wäre so viel notwendig. Und Kanzler Friedrich Merz hat versprochen, die zusätzlichen Schulden nur für Investitionen. Aber wir müssen heute feststellen, wieder hat Friedrich Merz sein Wort gebrochen. Aber der Haushalt ist das Königsrecht des Parlaments. Und deshalb, Sie haben es nach wie vor in der Hand. Es ist höchste Zeit. Arbeiten Sie an diesem Haushalt für ein echtes Klimabauprogramm, das nachhaltig wirkt und auch für Sanierung, für sozialen Wohnraum, der bezahlbar bleibt, auch für Familien, auch für Alleinerziehende, auch für Studierende, für gestärkte und resiliente Städte und Kommunen, damit Menschen in ihren Nachbarschaften gut leben können.
Diese Regierung, Sie haben mit diesem Haushalt und mit der Grundgesetzänderung das Geld. Sie haben eine historische Chance. Nutzen Sie sie. Sie sind es den kommenden Generationen schuldig. Herzlichen Dank.
Aber jetzt für die Fraktion Die Linke, Sarah Miro, und es ist Ihre erste Rede.
Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, wenn wir heute den Haushalt beraten, so tun wir das in einer Zeit, in der die Wohnfrage für immer mehr Menschen in unserem Land zu einer Existenzfrage wird. Die Realität ist dramatisch. Überall in Deutschland steigen Mieten ins Unermessliche, gerade in unseren Großstädten und Ballungsräumen, aber zunehmend auch in den Kleinstädten. Bezahlbarer Wohnraum ist zur Mangelware geworden. Für Menschen mit geringem Einkommen, für Normalverdienende, für Familien, Studierende und Rentnerinnen, sie alle leiden unter diesem Mietenwahnsinn. Inzwischen hat jeder zweite Haushalt in Deutschland Angst, die Miete künftig nicht mehr zahlen zu können. Und das spaltet unsere Gesellschaft und stärkt die Rechten, die Hass und Ausgrenzung schüren. Und dem stellen wir uns als Die Linke entschieden entgegen. Und während wir hier debattieren, leben Menschen in unserem reichen Land auf der Straße, unter einer Brücke oder auf einem Bahnhofsgelände. Über eine 500.000 Menschen in Deutschland sind wohnungslos, Tendenz steigend. Frauen, Kinder, Männer, die keine Bleibe haben, die in Notunterkünften oder auf der Straße übernachten müssen. Das ist ein Skandal, den wir als Gesellschaft nicht länger hinnehmen dürfen. Es ist ein Armutszeugnis für das reiche Deutschland. Und wir, Die Linke, treten entschieden dafür ein, dass jeder Mensch Anspruch auf bezahlbaren und angemessenen Wohnraum hat. Doch die vorgesehenen Mittel im Haushaltsentwurf reichen längst nicht aus, um der sozialen Verantwortung des Staates beim Wohnen gerecht zu werden. Und sagen Sie nicht, es sei kein Geld da. Die Bundesregierung will den Wehretat bis 2029 auf 153 Milliarden Euro erhöhen. Stellen Sie sich vor, was wir mit dieser Summe bewirken könnten, wenn wir unsere Prioritäten anders setzen. Mit diesen 153 Milliarden Euro könnten 785.000 Sozialwohnungen gebaut werden, und das wäre ein gewaltiger Schritt zur Lösung der Wohnungsnot. Ich habe mir mal die Bilanzen der letzten großen Koalition angeschaut. Da wurde viel versprochen, aber wenig umgesetzt. In der letzten großen Koalition von 2007 bis 2021 wurde angekündigt, über 100.000 zusätzliche Sozialwohnungen zu schaffen. Was war das Ergebnis? Die Zahl der neu geschaffenen Sozialwohnungen reichte bei weitem nicht aus, um den Verlust durch auslaufende Bindungen zu kompensieren. Und schauen wir noch weiter zurück. Die große Koalition von 2013 bis 2017 wollte den Bestand an Sozialwohnungen stabilisieren und dem Rückgang entgegenwirken. Das Ergebnis war ein dramatischer Rückgang von 250.000 Sozialwohnungen. Es wurden zwar neue Wohnungen gefördert, aber deutlich weniger erneut, als gleichzeitig außer Sozialbindung fielen. Und was lernen wir daraus? Wenn Union und SPD nun wieder viel ankündigen, dann fehlt mir erstmal der Glaube. Denn bauen, 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 Frau Ministerin Huberts, das alleine wird nicht ausreichen. Wir brauchen aber dringend eine Umkehr in der Wohnungspolitik, denn sonst werden die Mieten weiter explodieren und die Wohnungslosenzahlen steigen. Die Reichen werden noch reicher und diese Gesellschaft immer ärmer werden. Ich frage Sie daher, nehmen Sie diese dramatische Lage ernst? Sind Sie bereit, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen und eine Wohnungspolitik zu betreiben, die den Namen sozial wirklich verdient? Oder begnügen sich auch dieses Mal wieder mit Lippenbekenntnissen, während die Wohnungsnot den sozialen Frieden weiter gefährdet? Sehr geehrte Damen und Herren, Wohnungslosigkeit ist kein persönliches Versagen, sondern das Produkt von politischen Entscheidungen. Als Linke wollen wir den Mietenwahnsinn stoppen, damit nicht länger einige wenige auf dem Rücken der Mieterinnen und Mieter immer reicher werden. Kommunen müssen endlich wieder in die Lage versetzt werden, eine aktive soziale Wohnungspolitik zu gestalten. Und dafür braucht es rechtliche Spielräume, finanzielle Mittel und politischen Willen. Deswegen braucht es mehr Geld für den sozialen und auch barrierefreien Wohnungsbau. Denn jeder Mensch hat das Recht auf eine leistbare und menschenwürdige Wohnung. Dafür steht Die Linke.
Und der nächste Redner in der Debatte für die SPD-Fraktion, Rupert Stübe.
Frau Präsidentin, werte Ministerin, werte Kolleginnen und Kollegen! Je niedriger das Einkommen, desto mehr muss für die Wohnung ausgegeben werden. Das wird für immer mehr Menschen zum Problem. Und deswegen müssen wir ganz konkret Politik für bezahlbares Wohnen machen, die dafür sorgt, dass Familien eine Wohnung finden, die auch ein Kinderzimmer hat. Dass Auszubildende und Studierende dort ein Zimmer finden, wo sie auch lernen wollen. Und dass man im Alter in eine Wohnung umziehen kann, die den eigenen Bedürfnissen entspricht, ohne dass sich die Miete verdoppelt, während sich die Wohnfläche halbiert. Das alles zeigt, darüber, wie Menschen wohnen, können wir dem Markt alleine die Entscheidung nicht überlassen. Mit diesem Haushaltsentwurf setzt die Regierung klare Prioritäten. Bauen und Wohnen werden zu einem Investitionsschwerpunkt für die Zukunft. Und ich finde es angesichts der aktuellen Situation noch absolut notwendig, dass wir das so machen. Mit fast 7,4 Milliarden Euro wächst der Einzelplan erheblich. Es ist der höchste Betrag, den je eine Koalition für Bauen und Wohnen eingeplant hat. Und natürlich kann man da immer sagen, es ist zu wenig und es sind zu viele Militärausgaben und so weiter. Man kann aber auch zur Kenntnis nehmen, dass hier mal aktiv ein Schwerpunkt gesetzt wird bei einem der Themen, die für dieses Land am allerwichtigsten sind. Aus dem Sondervermögen stellen wir darüber hinaus zusätzlich Mittel von 11 Milliarden Euro bis 2029 bereit, um den Wohnungsbau und die klimafreundliche Infrastruktur entscheidend voranzutreiben. Wir investieren so in die Zukunft unseres Landes. Und ich finde es ja ehrlicherweise gut, dass wir gerade als SPD für diese 500 Milliarden Sondervermögen auch gekämpft haben, dass es die gibt. Und danke an alle im Bundestag, die das auch möglich gemacht haben, damit wir jetzt dafür sorgen können, dass in bezahlbares Wohnen auch investiert wird. Wir haben klaren Fokus auf den sozialen Wohnungsbau. Unser Ziel ist es, den Anteil der sozialen Wohnungen zu steigern. Dafür werden wir jetzt im Vergleich zu 2021 die Mittel mehr als verdreifachen. Aber eins muss auch klar sein. Bei den Investitionen im Wohnungsbau brauchen wir einen langen Atem. Es braucht transparente Förderbedingungen. Da werden wir vereinfachen und effiziente Prozesse. Wenn wir schneller, günstiger und vor allen Dingen nachhaltig bauen wollen, brauchen wir Innovationen bei Baumaterialien, in der Bauweise und für die Digitalisierung der Prozesse. Es ist daher richtig, dass der Haushaltsentwurf übrigens auch Investitionen in innovatives Bauen vorsieht, etwa durch den Einsatz von modularen Bauen. Und da kann ich die Kritik nicht so ganz verstehen, weil natürlich müssen wir bezahlbar bauen. Es kann nicht sein, dass wir nur die Villen fordern, sondern es muss auch so gebaut werden, dass sich am Ende die Leute das Wohnen leisten können. Da geht die Kritik der AfD komplett am Thema vorbei. Wir brauchen digitale Planungsmethoden. Wir brauchen den Einsatz neuer Baustoffe. Und deswegen finde ich es übrigens auch richtig, dass wir ein Bundesforschungsinstitut für klimafreundliches Bauen jetzt gründen wollen. Zum bezahlbaren Wohnraum gehört für mich allerdings auch die Städtebauförderung. Denn Nachbarschaften, in denen die Menschen nicht gerne vor die Tür treten und vor Ort miteinander in Kontakt kommen, die mag ich mir nicht vorstellen. Lebenswerte Quartiere sind wichtig für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Auch das regelt im Übrigen der Markt nicht alleine. Es kommt auf unseren Gestaltungswillen an, und auch der wird hier im Haushaltsentwurf deutlich. Wir geben fast 800 Millionen Euro für die Städtebauförderung aus. Aber ich möchte am Ende noch die andere Seite des Etats betonen. Wir unterstützen diejenigen, die sich ihre Miete nicht leisten können. Die Miete darf Menschen nicht in Armut treiben. Daher haben wir die Mittel für das Wohngeld seit 2022 mehr als verdoppelt und den Berechtigtenkreis deutlich ausgeweitet. Ich finde es gut so. Das ist ein wichtiger Beitrag für die soziale Gerechtigkeit in diesem Land, der auch in diesem Haushaltsentwurf verankert ist. Dieser Etat kümmert sich um die Grundbedürfnisse von uns allen. Das macht ihn so besonders. Ich finde, die Ministerin hat mit ihrem Entwurf einen guten Grundstein gelegt und freue mich jetzt auf die weiteren Beratungen. Vielen Dank.
Und der nächste Redner in der Debatte für die AfD-Fraktion, Marc Bernhard.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! In Deutschland fehlen über 800.000 Wohnungen. Über 500.000 Menschen sind wohnungslos, Familien, Alleinerziehende, Rentner. Das ist kein Naturereignis, sondern das ist die direkte Folge Ihrer SPD-Politik, Frau Ministerin Huberts. Sie haben mit Ihrem Klima- und Dämmwahn dafür gesorgt, dass die Baukosten in Deutschland explodiert sind. Zwischenzeitlich kostet jeder Quadratmeter Neubau über 5.000 Euro, fast doppelt so viel wie in Österreich. Was ist denn eigentlich in Österreich anders als in Deutschland? Die AG Kiel hat ermittelt, dass 40% aller Baukosten durch die Regierung in Form von Steuern, Abgaben und energetischen Vorschriften verursacht werden. Ihre Regierung ist also dafür verantwortlich, dass Kaltmieten von 20 bis 25 Euro pro Quadratmeter im Neubau bezahlt werden müssen. Das kann sich kein normaler Mensch mehr leisten. Und genau deshalb wird in Deutschland auch nicht mehr gebaut. Wegen Ihrer politisch verursachten Kostenexplosion, CO2-Steuer, Wärmepumpenzwang, Dämmvorschriften, Grundsteuerreform und so weiter und so weiter. Sie treiben die Kosten immer weiter in die Höhe und machen Wohnen zum Luxus. Zudem kommen durch die unkontrollierte Massenzuwanderung jedes Jahr über 500.000 Menschen netto in Deutschland dazu. Das sind die Fakten. Das heißt, wir müssen jedes Jahr eine Stadt von der Größe Hannovers komplett neu bauen. Und zwar nicht nur die Wohnungen, sondern die Zuwanderer brauchen ja auch Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser und so weiter. Das Leibniz-Institut hat ermittelt, dass der gesamte Neubau nicht einmal dafür ausreicht, um die Zuwanderer, die jedes Jahr zu uns kommen, unterzubringen. Wie soll da noch Wohnraum für unsere Bürger übrig sein? Und was ist das konkrete Ergebnis Ihrer Politik? Was ist das Ergebnis? Hunderte Bewerber für eine einzige Wohnung. Ja, getroffene Hunde bellen. Rentner werden aus ihren Wohnungen gedrängt, damit sogenannte Flüchtlinge dort einziehen können. Alleinerziehende müssen mit ihren Kindern aus 35 Entschuldigen Sie mal. Ja, genau. Auf 35 Quadratmeter wohnen. Gleichzeitig werden mit Steuergeldern teure Hotels und Wohnungen mit Migranten gefüllt. Und in Ihrem Haushalt 2025 kein einziger struktureller Lösungsansatz für die von Ihnen selbst verursachten Gründe der Wohnungsnot in Deutschland. Kein noch so kleiner Ansatz, um die Baukosten substanziell zu senken, die Nebenkosten wieder bezahlbar zu machen oder die illegale Massenmigration auch nur im Ansatz zu begrenzen. Ganz im Gegenteil, Sie schrauben mit Ihrer CO2-Steuer und dem Heizungsgesetz die Nebenkosten immer weiter in die Höhe. Ja, vor allem Sie von den Grünen haben dafür die Hauptverantwortung in der letzten Regierung gehabt. So dass alle, die sich jetzt noch eine Wohnung leisten können, bald wegen Ihnen auch, Herr Saleh, im Kalten sitzen werden. Mit Ihrem Klima- und Dämmwahn sorgen Sie dafür, dass die Baukosten immer weiter explodieren. Und wenn Sie die illegale Massenmigration nicht stoppen, wird sich am Wohnungsmarkt auch überhaupt nichts verbessern. Ihre Politik zementiert die Not am Wohnungsmarkt. Und die AfD-Regierung wird Bauen wieder bezahlbar machen, indem wir den Klima- und Dämmwahn beenden, die Nebenkosten massiv senken, indem wir die CO2-Steuer, den Heizungshammer und die Grundsteuer komplett abschaffen und den Wohnungsmarkt entspannen, indem wir die illegale Migration stoppen. Denn für uns gilt im Gegensatz zu Ihnen allen hier uneingeschränkt unser Land und unsere Bürger zuerst.
Der nächste Redner in der Debatte ist für die Unionsfraktion Lutz Brinkmann. Es ist seine erste Rede.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Ministerin Huberts, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Zahl der fertiggestellten Wohnungen sind auf einem Tiefpunkt. Die Baupreise sind sehr hoch, den Menschen fällt es immer schwerer, eine bezahlbare Mietwohnung zu finden oder Eigentum zu erwerben. Wir übernehmen damit ein schweres Erbe der vorherigen Regierung. Heute beraten wir den Bundeshaushalt für Bauen und Wohnen, der die ersten Schritte setzt, um Deutschland aus der Baukrise zu holen. Der Kernhaushalt des Bauministeriums wächst auf rund 7,4 Milliarden Euro. Das sind rund 700 Millionen Euro mehr als letztes Jahr. Dabei geht es um mehr als nur um Zahlen. Es geht um die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land, um ihre Lebensqualität, ihre Träume, ihre Hoffnungen. Es geht darum, ob sich Familien in Deutschland überhaupt noch ein eigenes Zuhause leisten können. Wir als Union und in der Koalition wollen den Traum vom Eigenheim für Durchschnittsverdiener wieder erreichbar machen. Denn Eigentum schützt am besten vor hohen Mieten. Eigentum macht Familien unabhängig und befreit Menschen aus einer lebenslangen Dauermietverpflichtung, wenn sie dies wünschen. Doch der Weg der freien Entscheidung ist für viele inzwischen zu einem unrealistischen Wunschtraum geworden. Die fehlende Wohnsicherheit wirkt sich auch auf Rentenbezieher aus, da sie bei steigenden Mieten oft nicht länger in ihren angestammten Quartieren bleiben können. Denn ohne Wohneigentum fehlt den Rentnerinnen und Rentnern die Sicherheit. Meine Damen und Herren, wir reden beim Bundeshaushalt über große Zahlen. Zu bedenken geben möchte ich aber auch, dass weniger als die Hälfte der Menschen bei uns im Eigentum wohnt. Im EU-Durchschnitt sind es mehr, wesentlich mehr, nämlich 70%. Wir wollen folglich nicht nur die Nöte von Mieterinnen und Mietern angehen, sondern eben auch den Erwerb von Eigentum erleichtern. Beides zusammen zielt auf eine Wirkung des Wohnungsmarktes. Beides zusammen kann eine positive Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt in Deutschland herbeiführen. Außerdem brauchen wir es noch ein wenig weniger an Bürokratie, mehr Digitalisierung, einfachere und schnellere Verfahren sowie klare und verständliche Regeln. Der neue Haushalt stellt 1,24 Milliarden Euro für die Wohneigentumsförderung bereit. Das ist gut, reicht aber noch nicht allein, um auch dem Eigentum stärker unter die Arme zu greifen. Denn Baumaterial ist teuer, Grundstücke sind knapp und für Normalverdiener wird es immer schwieriger, sich ein Eigenheim zu leisten. Auch setzt das Bauministerium und die Koalition mit 3,5 Milliarden Euro ein starkes Zeichen für den sozialen Wohnungsbau. Das ist wichtig, weil viele Menschen bezahlbaren Wohnraum dringend benötigen. Wer den Wohnungsmarkt aber auch messbar erfolgreich entlassen will, muss auch den Weg ins Eigentum erleichtern. Und wer eine eigene Wohnung oder ein eigenes Haus hat, macht gleichzeitig auch noch Platz für den Mietmarkt. Darum ist es gut, dass dafür 600 Millionen Euro im Jahr bereitgestellt werden. Davon werden 250 Millionen direkt an Familien, die neu bauen wollen, fließen. Weitere 350 Millionen werden in die Programme Jung kauft alt investiert, damit ältere Häuser saniert, neu genutzt werden können. So bleibt Eigentum auch für die nächste Generation möglich. Trotzdem stoßen immer noch viele junge Familien, die bauen, sanieren oder kaufen wollen, an ihre Grenzen. Wir als Union, wir in der Koalition, möchten das aktiv ändern. Wir möchten einen Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer. Für viele junge Familien ist diese Steuer eine große Hürde. Ein Freibetrag entlastet daher spürbar. Wir wollen verlässliche Zinsen. Wir möchten Konzepte erarbeiten, die planbare Zinsen ermöglichen. Wer baut, soll wissen, woran er finanziell ist. Und vergessen wir nicht, jede kurzfristige Änderung und jeder kurzfristige Stopp bei den Förderkulissen von Bauprojekten trifft nicht nur den Bauherrn, sondern auch unser regionales Handwerk, unseren Mittelstand und vor allem die ländlichen Gebiete. Da brauchen wir dringend mehr Verlässlichkeit. Wir müssen aber auch über den Rückgang der Baugenehmigungen sprechen. Dies ist besonders beunruhigend. 2023 und 2024 sind sie deutlich eingebrochen und es sind signifikante Rückgänge zu verzeichnen, besonders im Ein- und Zweifamilienhäuserbereich. Das heißt, in den nächsten Jahren wird noch weniger fertiggestellt und das ist für unsere Bauwirtschaft, für die Arbeitsplätze und allgemein für die Menschen in unserem Land frustrierend. Gerade im ländlichen Raum muss Bauen einfacher werden. Viele junge Menschen würden in ihren Heimatorten gerne bleiben, wenn sie bauen könnten. Dafür brauchen sie eine funktionierende Kommunalverwaltung und Infrastruktur. Gute Straßen, Busse, Kinderbetreuung, aktive Vereine und lebendige Orte. Deshalb ist es auch richtig und wichtig, dass im Haushalt 790 Millionen Euro für den Städtebau vorgesehen sind, um ländliche wie auch städtische Quartiere zu unterstützen. Wir wollen mehr Bewegung in den Wohnungsmarkt bringen, mehr Eigentum, mehr bezahlbare Mietwohnungen, weniger Bürokratie und schnellere Umsetzung. Dafür braucht es pragmatische und funktionale Programme. Der Bauturbo ist ein erster Schritt. Und zwar Programme, aber auch, die die Menschen verstehen und einfach anwenden können. Das ist besonders wichtig. Wir tun das für unsere Familien, unsere Kinder, unseren Mittelstand, unsere Städte und Dörfer, für ein Land, in dem Eigentum wieder möglich ist, für ein Zuhause, das man sich leisten kann, für das Osnabrücker Land und für alle anderen ländlichen Regionen in unserer Republik. Vielen Dank.
Und der nächste Redner in der Debatte ist für Bündnis 90 Die Grünen, Kassem Taher Saleh.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, Frau Ministerin, meine Damen und Herren! Wir reden heute nicht nur über abstrakte Zahlen, sondern konkret darüber, was Verantwortung bedeutet. Vor den Wahlen hat Friedrich Merz ja vollmundig erklärt, wie genau sein Regierungsplan ist und dass es bereits steht. Jetzt stehen wir in einer Zeit, wo nicht mal der Haushalt für dieses Jahr beschlossen ist. Und der Plan ist, dass das erst im September beschlossen sein wird. Kommunen, Organisationen, Vereine, Unternehmen, alle warten seit Monaten auf einen Haushalt für dieses Jahr. Die Wahrheit ist, viele Menschen in unserem Land kommen gerade so über die Runden. Und es ist eben nicht wie bei Ihnen, liebe Union und liebe SPD, wo Milliarden in Geschenke fließen und Fehler verschleiert werden. Parallel verschärft sich die Klimakrise und Mieten werden immer unbezahlbarer. Und auf diese Probleme gibt es in diesem Etat keine Antworten. Und da stelle ich mir ganz klar die Frage, wieso werden Programme wie zum Beispiel zum seriellen Sanieren zusammengestrichen? Was wir brauchen, ist kein Flickenteppich, sondern ein solides Fundament. Die neue Wohngemeinnützigkeit beispielsweise muss finanziell hinterlegt werden. Projekte wie die Holzbauinitiative brauchen umfassende Titel in ambitionierten, gebündelten Titeln. Und dementsprechend brauchen wir da nicht einzelne Wahlkreisgeschenke in Wahlbezirken, die wir damit finanzieren. Denn nur so, wenn wir das alles bündeln und zusammenfassen, schaffen wir dauerhaft bezahlbaren, gemeinwohlorientierten und klimagerechten Wohnraum und damit auch eine echte Sicherheit auf den angespannten Wohnungsmärkten. Kolleginnen und Kollegen, wir könnten mit diesem Geld so viel mehr bewegen, gerade in der Bau- und Wohnpolitik. Das Problem ist nicht, dass Sie diese 7,3 Milliarden Euro investieren, sondern dass ihre Investitionen keine Perspektiven schaffen. Wer heute noch baut, ohne an den Klimaschutz zu denken, verbaut nicht nur die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder, sondern auch die Zukunft der Bauwirtschaft und am Ende auch dem Handwerk. Um die Klimaziele im Bestand zu erreichen, müssen wir Wohnungen modernisieren und sanieren. Die aktuelle Sanierungsquote liegt bei 0,7%. Was wir brauchen, ist das Dreifache. Und damit ist unser Auftrag als Bündnis 90 Die Grünen klar: sanieren statt abreißen, erhalten statt zerstören. Und wir werden dafür weiter kämpfen, dass jeder einzelne Euro im Haushalt wirklich am Ende auch den Menschen zugutekommt. Ich komme zum Schluss, liebe Präsidentin. Das ist der einzige Grund, weshalb wir Ihren Schuldenpaket, das Sondervermögen, die Grundgesetzänderung auch ermöglicht haben. Und dieser Verantwortung sollen Sie auch endlich gerecht werden. Vielen Dank.
Die nächste Rednerin in der Debatte, Karin Ley für die Fraktion Die Linke.
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, wie oft haben wir es in den letzten Jahren gehört? Wohnen sei die soziale Frage unserer Zeit, auch heute wieder. Und dann schaue ich mir alle Jahre wieder an, wie viel Geld die Bundesregierung am Ende in die soziale Wohnungspolitik bereit ist zu investieren. Und da muss ich leider feststellen, dass Anspruch und Wirklichkeit weit auseinanderklaffen. Auch dieser Haushalt wird die soziale Wohnungsfrage nicht lösen, und das ist unverantwortlich. Klar, Wohnen ist einer der zentralen Fragen unserer Zeit. Aber in unseren Städten herrscht ein Mietnotstand. In nur 10 Jahren wurden die Mieten in den großen Städten um 50% angehoben. Selbst im ländlichen Raum gibt es inzwischen enorme Preissprünge, und das trotz der Mietpreisbremse. Und gleichzeitig ist die Zahl der Sozialwohnungen auf einem historischen Tiefststand. Da ist doch völlig klar, dass hier deutlich mehr passieren muss. Doch im Haushalt wird für Aufrüstung 27 Mal mehr ausgegeben als für den sozialen Wohnungsbau. Das kann doch wirklich nicht sein. 95 Milliarden Euro für Aufrüstung und 3,5 Milliarden für den sozialen Wohnungsbau. Das ist ja ungefähr so viel, wie Jens Spahn vermutlich für den Maskendeal verzockt hat. Statt diesem Maskendeal hätten also 27.000 Sozialwohnungen finanziert werden können. Das ist ein Skandal. Oder auch anders ausgedrückt, damit es auch Herr Spahn und die Union versteht, das entspricht etwa 848 Villen in Dahlem. Faktisch ausgegeben werden in diesem Jahr übrigens nur 2 Milliarden Euro. Damit kriegen wir für den sozialen Wohnungsbau, damit kriegen wir die Wohnungskrise nicht in den Griff. Wir fordern als Linke, genauso übrigens wie das Bündnis Wohnungsbautag, 20 Milliarden Euro jährlich für den sozialen und gemeinnützigen Wohnungsbau. Und nicht wie Sie in 5 Jahren. Also hier von einer Rekordsumme zu sprechen, wenn man das nur in 5 Jahren bereit ist zu finanzieren, dann ist es wirklich Augenwischerei. Meine Damen und Herren, alle Fachleute wissen, einmal Sozialwohnung, immer Sozialwohnung, das muss in Zukunft gelten. Und das erreichen wir mit einer neuen Wohngemeinnützigkeit nach Wiener Vorbild. Dafür braucht es Investitionen. Das hat der Koalitionsvertrag hier auch vorgeschrieben. Dann schaue ich aber in diesen Haushalt, Fehlanzeige, nichts davon findet sich hier. Dabei ist es doch gerade jetzt wichtig, die kommunalen Wohnungsbauträger zu unterstützen und die Genossenschaften, also diejenigen, denen es um das Gemeinwohl geht und nicht diejenigen, denen es am Ende nur darum geht, möglichst viele Dividende an die Aktionäre aus den Mieterinnen und Mietern herauszupressen. Das ist doch völlig logisch. Und deswegen braucht es nicht nur ein Investitionsprogramm für die Wohngemeinnützigkeit, was nicht da ist, sondern Sie haben auch noch die Starthilfen für eben diese reduziert. Am Ende helfen aber nicht freundliche Gespräche, um die Wohnungsunternehmen zu überzeugen, sich nach gemeinnützigen Kriterien zu verhalten, sondern nur Gesetze und handfeste Zuschüsse, und für die kämpfen wir. Genau das hätte das Sondervermögen eigentlich leisten müssen. Ich freue mich ja, dass bezahlbares Wohnen jetzt davor kommt. Das haben wir als Linke ja immer eingefordert. Aber es ist schon gesagt worden, was sich dann konkret im Sondervermögen findet, das sind nur Verschiebebahnhöfe aus dem, was bisher im normalen Haushalt gestanden hat. Nichts Neues ist dabei. Keine Extramittel für den sozialen und gemeinnützigen Wohnungsbau. Es gibt nur bei einem einzigen der dortigen Programme eine Obergrenze für die Baukosten und bei keinem einzigen eine Mietobergrenze, die irgendwo vorgeschrieben wäre. So kommen wir nicht weiter. Meine Damen und Herren, Wohngeld, Kosten der Unterkunft, das ist derzeit nötig, und ich gönne es jedem. Aber hier gibt es Rekordsummen. Und das ist finanziell nicht nachhaltig. Was das Problem ist, können Sie erst heute wieder in der Zeit nachlesen. Denn am Ende finanziert der Staat dort völlig überteuerte Mieten. Das wird von großen Konzernen systematisch ausgenutzt, denn es bezahlt ja am Ende Vater Staat. Damit werden überteuerte, illegal zu hohe Mieten am Ende vom Staat subventioniert. Was für ein Schwachsinn. Und deswegen muss umgesteuert werden. Lassen Sie uns investieren in öffentlichen, genossenschaftlichen, gemeinnützigen Wohnungsbau. Dann können wir die Kosten für das Wohngeld und für die Kosten der Unterkunft nach und nach reduzieren. Und zu guter Letzt, Geld ist nicht alles. Wir brauchen auch gute Gesetze. Deckeln, deckeln, deckeln. Ohne einen bundesweiten Mietendeckel wird es nicht gehen.
Der nächste Redner in der Debatte, Hendrik Bollmann für die SPD-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich bin geprägt durch meinen Herrn Oberbürgermeister Dr. Frank Dudda, der für eines bei uns steht: Anpacken statt meckern. Auch bei knappen Kassen nicht klagen, sondern handeln, damit das Leben der Menschen besser wird. Und das ist auch der Punkt, bei dem das Sondervermögen bei uns angepackt hat. Ganz konkret mit 500 Milliarden das Leben der Menschen in unserem Land zu verbessern. Frau Ministerin Huberts hat gerade ausgeführt, davon profitiert auch dieser Haushaltsbereich hier ganz massiv. Für diese Haltung steht eben halt auch Frau Ministerin Huberts. Der Haushalt ist in diesem Punkt um 10 Prozentpunkte hochgesetzt worden auf 7,6 Milliarden in 2026. Ein Haushalt, der das Ziel verfolgt, Wohnen bezahlbarer zu machen und Lebensqualität ganz konkret vor Ort zu verbessern. Mit dem Bauturbo gehen wir diese Woche einen ersten wichtigen Schritt. Planung und Genehmigung soll endlich schneller gehen, denn es darf nicht sein, dass 85% der Zeit fürs Bauen allein für die Bürokratie draufgeht. Aber schnell reicht eben nicht aus. Es muss am Ende auch bezahlbar sein. Deswegen investieren wir gezielt in den sozialen Wohnungsbau. Schon unter der letzten Bundesregierung haben wir den Trend gestoppt, dass immer mehr Sozialwohnungen aus ihrer Bindung herausfallen. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. 3,5 Milliarden stellt der Bund 2025 zur Verfügung. Bis 2029 reden wir von 5,5 Milliarden. Das werden in der Summe 23 Milliarden sein, eine Rekordsumme, wie wir sie in dieser Größe noch nicht hatten. Und um das nicht nur in diesen Geldsummen auszudrücken: Ohne diese Mittel würden laut Institut der deutschen Wirtschaft nur noch 550.000 Sozialwohnungen in absehbarer Zeit zur Verfügung stehen. Das wäre ein Desaster, ganz konkret für hunderttausende Familien in diesem Land, von Wanne-Eickel bis Dessau, von Kappeln bis Bad Wiessee. Mit Bauministerin Huberts, Finanzminister Klingbeil und der SPD-Bundestagsfraktion wird genau das nicht geschehen, denn wir drehen den Trend genau bei den sozialen Wohnungen hier entsprechend um. Und auch die Städtebauförderung bauen wir weiter aus. Für dieses Jahr, wie beschrieben, 790 Millionen Euro. Bis 2029 steigt dieser Betrag auf 1,6 Milliarden. Wir verdoppeln also diesen Betrag. Das ist mehr als auch nur irgendein Förderinstrument. Das ist konkrete, gelebte Sozialpolitik vor Ort. Denn nicht jeder kann sich eine Wohnung mit Blick ins Grüne leisten. Aber wir können dafür sorgen, dass alle in einem Wohnumfeld leben, das auch beispielsweise dem Klimawandel in diesen Tagen standhält. Mit Wasser, mit Grün, mit Qualität und das unabhängig vom Geldbeutel. Aber, und das ist der nächste Punkt, wir müssen eben auch schneller werden. Auch bei der Umsetzung, das haben wir genauso im Blick, wenn es darum geht, es den Kommunen zu erleichtern, an Förderprogrammen teilzuhaben. Ein Beispiel aus meinem Wahlkreis, Herne-Bochum II. Dort haben wir uns auch dort in der Stadt Herne für das Programm Schöne Ankunft für den Wanne-Eickel-Hauptbahnhof beworben. Ein super Projekt, was nur den Nachteil hat, dass trotz zahlreicher Beteiligungsverfahren wir erst frühestens 2028 anfangen können zu bauen. Und das in Städten, in Bereichen, wo die Menschen dringend auch Resultate sehen wollen, dass es weiter und dass es aufwärts geht. Wir brauchen weniger Hürden und mehr Tempo. Und dafür steht diese Bundesregierung mit den Ihnen tragenden Fraktionen. Zum Schluss, Frau Ministerin, als ich in die Kommunalpolitik ging, und wir haben uns darüber unterhalten, hat mein Vater mir mal etwas mit auf den Weg gegeben. Nicht das Erzählte reicht, sondern das Erreichte zählt. Und mit diesem Haushalt werden wir viel erreichen. Ganz konkret für die Menschen, die auf bezahlbaren Wohnraum, lebendige Städte und sozialen Zusammenhalt angewiesen sind. Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, meckern nicht. Wir packen an, ob in Herne, in Berlin, ob Sie Dudda, Bollmann, Huberts oder Klingbeil heißen. Frau Ministerin, wir unterstützen Sie dabei. Glück auf.
Der nächste Redner in der Debatte für die AfD-Fraktion, Sergej Minich.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, während immer mehr Deutsche und andere Einheimische kaum noch wissen, wie sie ihre Miete bezahlen sollen, vom Traum vom eigenen Häuschen ganz zu schweigen, gönnt sich die arrogante Obrigkeit einen luxuriösen Erweiterungsbau des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses. Ursprünglich mit 190 Millionen Euro veranschlagt, liegen die Kosten inzwischen bei fast 400 Millionen Euro. Und das ist bei weitem kein Einzelfall. Es reiht sich ein in eine ganze Liste von staatlichen Bauprojekten, die aus dem Ruder laufen. Die Wohnungs- und Baukrise ist nicht vom Himmel gefallen. Sie ist hausgemacht. Jahrzehntelange Fehlsteuerung, eine unkontrollierte Normenflut und eine lähmende Bürokratie haben unser Bauen teuer, langsam und ineffizient gemacht. Und ja, wir hatten keinen gravierenden Wohnungsmangel vor der Migrationskrise. Das ist ein Fakt. Erst mit dem starken Bevölkerungszuwachs ohne ausreichend bauliche Vorsorge wurden die Versäumnisse schmerzhaft sichtbar. Über 700.000 Wohnungen, vor allem für Normal- und Geringverdiener. Doch was tun Sie? Sie verteilen Fördermilliarden nach dem Gießkannenprinzip. Verabschieden Klimastandards, die sich kein Mensch leisten kann, und reden sich den Zustand immer wieder schön. Dabei ist die Wahrheit brutal. Allein durch den überkomplexen Vorschriften verlieren wir bis zu 8 Milliarden Euro jedes Jahr. Völlig sinnlos. Jedes öffentliche Großprojekt in Deutschland wird zu einem Mahnmal der Verschwendung. Der Berliner Flughafen, die Elbphilharmonie, Stuttgart 21, all das kostet uns bis zu 10 Milliarden Euro jährlich, weil Controlling, Kompetenz und Kostenwahrheit fehlen. Und dann die Genehmigungsverfahren. Ein Bauantrag dauert in Deutschland nicht Wochen, sondern Jahre. Währenddessen steigen die Preise, werden Planungen verworfen. Und auch das kostet uns als Gesellschaft über 2 Milliarden Euro jährlich. Steuergeld, was verbrannt ist. Meine Damen und Herren, wir brauchen keine Kommissionen mehr, wir brauchen Umsetzungskraft. Weg mit der Bürokratie, digitale Genehmigung mit klaren Fristen bundesweit. Weg mit der Normenflut, eine einheitliche, entschlackte Bauordnung, das Bauen wieder möglich macht. Ein pragmatisches Controlling-System für Bauprojekte, keine öffentlichen Projekte mehr ohne verpflichtende Kostenprüfung und Transparenz. Wir brauchen einen Baukommissar statt 16 Bauordnungen. Der Bund muss führen, nicht bitten. Wir geben derzeit Milliarden für Planungschaos, politische Widersprüche und ineffiziente Vergabeverfahren aus, haben aber angeblich kein Geld für günstigen Wohnraum. Das ist nicht ehrlich. Was wir brauchen, ist kein Förderprogramm in Form eines gescheiterten Konstruktes namens sozialer Wohnungsbau. Wir benötigen keine staatlichen Almosen, sondern eine Staatsmodernisierung im Bauwesen. Und die beginnt mit einer einfachen Wahrheit: Bauen und Eigentum darf kein Luxus sein. Und auch hier zeigen sich die Nebenwirkungen einer Politik der offenen Grenzen. Das Nichtabschieben ist nicht nur realitätsfern, sondern auch sozial ungerecht. Sie benachteiligt diejenigen, die sich keine Wohnung im oberen Preissegment oder in ihren schönen Rotweinvierteln leisten können. Sie benachteiligt jene, die diesen Staat am Laufen halten, Familien, Großeltern, Kinder, alle, die ein Teil dieser Gesellschaft sind. Abschieben schafft bekanntermaßen nicht nur Wohnraum, sondern ist auch sozial gerecht. Wenn man ständig eine Großstadt an Menschen hinzukommen lässt, brauchen sich die Wohnungsnotursachenleugner nicht über die explodierenden Mieten wundern. Und bevor sie sich den nächsten Prunkbau im Berliner Regierungsviertel genehmigen und wohnungspolitisch wie auch haushalterisch weiter wie ein Brandstifter und nicht wie ein Brandlöscher agieren, denken Sie doch wenigstens ein einziges Mal an all jene, die diesen Staat tagtäglich am Laufen halten. Vielen Dank.
Ja, sehr geehrter Herr Kollege Minnig, falls Sie mit der arroganten Obrigkeit, die das Marie-Elisabeth-Lüders-Haus umbaut, den Deutschen Bundestag gemeint haben sollte, der die Beschlüsse hierzu gefasst hat, dann würde ich Sie bitten, für den Bundestag hier diesen Begriff nicht mehr zu verwenden. Die nächste Rednerin für die Unionsfraktion ist Frau Dr. Katja Strauß-Köster, und es ist ihre erste Rede.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Was für eine glückliche Fügung! Ich darf meine erste Rede ausgerechnet zu dem Thema halten, das mich schon mein ganzes Leben bewegt: die Entwicklung unserer Städte und Gemeinden. Eine Herzensangelegenheit, die mich nie losgelassen hat. Mit dem vorliegenden Etatentwurf, der mehr als 7 Milliarden Euro umfasst, ist es unserer Bauministerin Verena Huberts gelungen, unseren Kommunen auch in finanziell schwierigen Zeiten ausreichend Haushaltsmittel zur Verfügung zu stellen. Frau Ministerin, herzlichen Dank dafür. Eine wichtige und gute Investition in unsere Zukunft, denn unsere Städte und Gemeinden sind die Keimzellen der Demokratie. Gesellschaftlicher Zusammenhalt, ehrenamtliches Engagement und Lebensqualität entsteht dort, wo es gelingt, lebendige Quartiere zu entwickeln. In manchen Städten sieht die Realität allerdings anders aus. Fehlender Wohnraum, fehlende Gewerbeflächen, Leerstände in Fußgängerzonen, kaputte Brücken und Straßen, ungepflegte Fassaden. Bahnhöfe und Viertel, die eigentlich belebt sein sollten, fühlen sich auf einmal nicht mehr sicher an. Das führt zu Unzufriedenheit und sozialer Spaltung. Viele Städte und Kommunen schaffen es aus eigener Kraft nicht mehr, dieser Abwärtsspirale zu entkommen. Und genau hier setzen wir an. Der Einzelplan 25 entscheidet maßgeblich darüber, wie sich unsere Städte zukünftig weiterentwickeln können. Und es braucht mehr als nur eine punktuelle Hilfe von Bund und Ländern. Es braucht einen ganzen Werkzeugkasten gefüllt mit konkreten Maßnahmen. Unsere Planungs- und Genehmigungsverfahren müssen schneller, digitaler und einfacher werden. Der Bauturbo für schnelles und preisgünstiges Bauen muss so schnell wie möglich gezündet werden. Die Städtebauförderung muss gezielt helfen, Gebäude sanieren zu können, Leerstände zu reduzieren, Plätze, Parks und Straßenräume wieder aufzuwerten. Und das bitte ohne endlose Hürden und übermäßige Bürokratie. Unsere Bundesregierung hat hier in nur wenigen Wochen entscheidende Weichen gestellt. Erlauben Sie mir bitte an dieser Stelle ein persönliches Beispiel zu nennen. Ich durfte in den letzten 16 Jahren als Bürgermeisterin meiner Heimatstadt Herdecke im Ruhrgebiet arbeiten. Wir haben gemeinsam für die Entwicklung einer 10 Hektar großen Gewerbebrache gekämpft und Städtebauförderung beantragt. Die Beseitigung der aufstehenden Gebäude, die Sanierung der belasteten Böden und die Erschließung hätten wir als Stadt in der Haushaltssicherung kaum selbst stemmen können. Und das Fazit? Durch die Städtebauförderung sind zusätzlich 200 Millionen Euro privates Kapital in dieses Projekt geflossen. Ein neues, sehr lebendiges Stadtquartier ist entstanden mit Gastronomie, Einzelhandel und Wohnen. Durch die zusätzlichen Grund- und Gewerbesteuereinnahmen wird der kommunale Haushalt darüber hinaus nachhaltig entlastet. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dieses Beispiel zeigt, Städtebauförderung lohnt sich. Für unsere Bürgerinnen und Bürger, für die Attraktivität unserer Orte, für stabile Finanzen. Und bevor ich jetzt gleich zum Schluss komme, gestatten Sie mir noch ein paar Worte zum Thema Sanierung kommunaler Einrichtungen. Viele städtische Einrichtungen sind in die Jahre gekommen. Wir leben in Zeiten knapper Kassen auf Verschleiß. Aber gerade das sind die Orte, an denen das gesellschaftliche Miteinander, die Integration und die soziale Teilhabe stattfindet. Da sind beispielsweise die vielen Jugendeinrichtungen zu nennen, die Sportplätze und Turnhallen, Hallenbäder und Musikschulen sowie barrierefreie Begegnungsstätten für Senioren. Gerade in Zeiten gesellschaftlicher Verunsicherung sind diese Orte von unschätzbarem Wert. Sie geben Halt, sie schaffen Begegnungen. Und sie machen deutlich, der Staat ist handlungsfähig. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir setzen mit diesem Haushalt ein Signal des Aufbruchs. Ja, die Herausforderungen sind groß, aber wir werden unsere Städte und Gemeinden nach Kräften unterstützen. Der vorliegende Haushaltsentwurf gibt uns dafür die richtigen Werkzeuge in die Hand. Wir investieren hier nicht nur in Beton, sondern in das gesellschaftliche Miteinander und in unsere Lebensqualität. Und das brauchen wir mehr denn je, einen zuversichtlichen und optimistischen Blick nach vorn. In diesem Sinne gehen wir mit gutem Beispiel voran und packen wir es an. Vielen Dank.
Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen ist der nächste Redner Timon Zenius.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Demokraten, was die Menschen mittlerweile bei der Wohnungssuche erleben, das ist nicht mehr zu fassen. Monatelang finden die Menschen gar keine Wohnung mehr und wenn doch, überteuert, runtergekommen, am Rande der Stadt. Und das Ganze hat System. Jedes Jahr werden die Mieten erhöht, jedes Jahr verschwinden tausende Sozialwohnungen und jedes Jahr zahlen Wohnungskonzerne Milliarden an Dividenden aus. Ausgeschüttet von der Miete, die wir alle zahlen. Bei Vonovia heißt das 1.000 Millionen Euro allein dieses Jahr. Umgerechnet für die Menschen heißt es über 160 Euro von jeder Wohnung, jeden Monat von unserer Miete in die Tasche der Aktionäre. Ein riesiges Umverteilungsprogramm von unten nach oben. Und damit, meine Damen und Herren, muss endlich Schluss sein. Aber auch für den öffentlichen Haushalt hat das enorme Auswirkungen. Die Ausgaben fürs Wohnen sind explodiert. In Dresden kommt auf jeden Euro, den die Stadt für sozialen Wohnraum ausgibt, 7 Euro, um die Menschen bei der Miete zu unterstützen. Da läuft doch gewaltig etwas schief. Und insgesamt über 2,3 Milliarden Euro fürs Wohngeld im Jahr, Ausgaben, die leider notwendig sind. Ich rechne das für die Kollegen der Union mal um. Jens Spahn hat mehr als doppelt so viel Geld für Schrottmasken verballert. Und der Unterschied ist, dass die Ausgaben fürs Wohngeld sehr wohl überlegt sind, dass das Wohngeld eine Nothilfe ist, um die Miete sich überhaupt noch irgendwie leisten zu können und dass das Wohngeld eben kein Geschenk an einen befreundeten Parteikollegen aus dem Nachbarkreis ist. Das macht doch zwei Dinge sehr deutlich. Wer Steuergeld sparen will, der muss nicht an das viel zu niedrige Bürgergeld ran, der muss diesen Mietwahnsinn endlich stoppen und der muss dafür sorgen, dass Jens Spahn nie wieder Verantwortung in diesem Land übernimmt. Die Mietpreise, die müssen wieder bezahlbar werden, im Interesse der Menschen, aber eben auch im Interesse des Haushalts, damit wir nicht mit Wohngeld unterstützen müssen, sondern alle ein schönes und bezahlbares Zuhause haben. Das Geschäftsmodell von Vonovia und Co. ist es, Wohnungen aufzukaufen und dann die Miete zu erhöhen. Modernisierung, Fehlanzeige, Reparaturen, Fehlanzeige, das bare Minimum, damit die Wohnung nicht verfällt, Fehlanzeige. Es ist unsere Aufgabe, für Wohnraum endlich mehr Geld in die Hand zu nehmen, damit für solche Geschäftsmodelle kein Platz mehr ist. Zurückkaufen, vergesellschaften, neu bauen. Wir müssen alle Register ziehen, mehr Wohnraum in die öffentliche Hand. Denn die Wohnungskrise ist die soziale Krise unserer Zeit. Lösen wir die Krise endlich, investieren wir endlich. Und was es jetzt braucht, das ist eine echte Regulierung der explodierten Mietpreise, harte Sanktionen nicht gegen die Menschen, die Wohngeld oder Bürgergeld beziehen, sondern gegen Vermieter und Konzerne, die die Menschen über den Tisch ziehen. Mehr Wohnraum, günstigen Wohnraum, sozialen Wohnraum. Und was die Mieter in diesem Land jetzt brauchen, ist eine mutige Ministerin. Frau Huberts, handeln Sie.
Und der nächste Redner in der Debatte ist für die SPD-Fraktion Esra Limbacher.
Herzlichen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Am Ende einer, oder wie ich finde, zum Teil zumindest lebhaften, aber entscheidenden Debatte bleibt eines ganz klar. Die Zeiten, in denen Bau- und Wohnungspolitik nur eine Randnotiz hier in diesem Hohen Hause war, sind endgültig vorbei. Diese Koalition setzt klare Prioritäten. Bauen und Wohnen sind die sozialen Fragen unserer Zeit. Und ich finde schon, dass man das so erwähnen kann. Wir nehmen diese Verantwortung ernst, politisch, finanziell und ganz praktisch. Das ist gut so, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber ich will auch am Ende dieser Debatte einmal auf das blicken, was heute so gesagt wurde. Und lieber Kollege Bernhard, ein bisschen hat mich das sprachlos zurückgelassen. Wir haben heute über viel zu hohe Baupreise gesprochen und Ihre und die Antworten von Ihren Kollegen war eigentlich nur Ausländer raus. Das ist Ihre Antwort auf die zu hohen Baukosten in unserem Land. Die einzige Antwort, die Sie heute geliefert haben. Und ich frag mich, wann waren die Kolleginnen und Kollegen der AfD zuletzt auf einer Baustelle in diesem Land gewesen? Wann war das gewesen? Wenn Sie da mal gewesen wären, würden Sie sehen, dass die Leute, die Sie so dringend aus diesem Land heraushaben wollen, dafür sorgen, dass unsere Baustellen noch am Laufen sind. Und das ist gut so. Zum Glück sind diese Menschen da. Zum Glück. Aber ich will Sie damit nicht in
Herr
Ruhe
Kollege,
lassen. Sie haben,
lassen Sie eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion.
Sie können gerne danach ja erwidern. Ja. Ich will Sie nicht komplett aus der Verantwortung lassen. Eine Sache können Sie ja dann gleich danach noch erklären. Sie haben über die Grundsteuer gesprochen und ich habe noch mal nachgeguckt. Ihr erster Bürgermeister Hannes Loth war es gewesen, der im Wahlkampf über Steuersenkungen unbedingt gesprochen hat. Was denken Sie, hat er als erstes getan, nachdem er im Amt war? Als erstes? Steuererhöhung. Grundsteuer wurde erhöht durch Hannes Loth, AfD-Bürgermeister. Gewerbesteuer wurde erhöht, AfD-Bürgermeister. Ja, sogar die Hundesteuer hat er erhöht. Mein Gott, was soll man Ihnen denn noch glauben in diesem Haus? Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit unserem Haushalt setzen wir ein starkes Zeichen. Wohnen ist Priorität. Mehr Geld für den sozialen Wohnungsbau, ein Investitionspaket für die Kommunen, der Bauturbo zur Beschleunigung, einfache, verständliche Förderprogramme. Und lassen Sie mich zum Schluss noch eines sagen. Ich komme aus dem Saarland. Ich bin ein Dorfkind, das will ich ganz offen zugeben, und bin stolz darauf, ein Dorfkind zu sein. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, geht es nicht nur um die Großstädte, sondern darum auch, dass die Eigenheime in ländlichen Regionen ermöglicht werden. Ich bin am Ende meiner Redezeit. Ich will dafür kämpfen, dass die Finanzierung dieser Eigenheime auch weiter möglich ist. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Glück auf.
Aus der AfD-Fraktion gibt es jetzt die Möglichkeit, eine Zwischenintervention zu stellen. Naja, ich habe Sie nicht, aber Sie darum wird gebeten, also ist sie auch zuzulassen.
Gut, ich bin jetzt zu hören, glaube ich. Danke, Frau Präsidentin, dass Sie die Intervention zulassen. Der Herr Limbacher hat ja auch darum gebeten. Also zunächst einmal muss ich Ihnen sagen, also wir haben ganz, ganz viele Punkte, ich und meine Kollegen haben ganz, ganz viele Punkte vorgebracht, wie wir die Kosten des Bauens senken wollen. Ich kann es Ihnen gerne noch mal vorlesen, wenn Sie vorher nicht zugehört haben. Wir werden Bauen wieder bezahlbar machen, indem wir den Klima- und Dämmwahn beenden. Die Nebenkosten massiv senken, indem wir die CO2-Steuer, den Heizungshammer und die Grundsteuer komplett abschaffen. Und noch mal zur Grundsteuer. Zu Ihrer Frage zur Grundsteuer, dass unser Bürgermeister die Grundsteuer erhöht hat. Sie wissen ganz genau, erstens mal kann ein Bürgermeister überhaupt keine Steuer erhöhen, sondern das macht mal der Gemeinderat. Haben Sie wohl irgendwo in Demokratie nicht aufgepasst, so eine Entscheidung trifft der Gemeinderat. Das ist mal das Erste. Und zweitens wissen Sie auch ganz genau, dass die Gemeinden durch die jeweiligen Landesregierungen gezwungen werden, Mindestsätze bei den Grundsteuern einzuhalten, weil sie sonst nämlich überhaupt keine Fördermittel mehr bekommen. Und deswegen sage ich mir, die Schuldigen an der Erhöhung der Grundsteuer sind die jeweiligen Landesregierungen, weil dieses ganze Fördersystem gehört abgehört. Wir müssen die Gemeinden endlich von den ganzen Belastungen, die sie vom Bund, auch von Ihnen insbesondere und von den Ländern aufgebrummt werden, entlasten von diesen ganzen Aufgaben und dann dafür sorgen, damit sie ihre Steuern senken können. Und das ist der Punkt. Und Sie tragen hier die Verantwortung, dass die Kommunen in Deutschland massiv überbelastet werden, weil sie schicken eine neue Aufgabe nach der anderen zu den Kommunen, aber geben ihnen nicht das Geld, die zu finanzieren. Und das ist unanständig. Und dafür sind Sie verantwortlich, dass die meisten Kommunen in Deutschland unter Finanznot leiden.
Herr Limbach.
Danke Ihnen, dass Sie darauf noch mal Bezug genommen
haben. Das Mikro müssten Sie noch anmachen.
Ich will eines feststellen, ich weiß nicht, ob es Mikro
Nee, ist nicht an. Knopf drücken.
Es ist zumindest bei mir angeschaltet.
Nee, es ist nicht rot jetzt. Ja.
Schön, dass ich Sie erheitern konnte zwischenzeitlich. Ich will eins sagen, Sie haben zu einem gar nichts gesagt, nämlich zu den vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die auf unserer Baustelle tätig sind und eben nicht aus Deutschland kommen. Darauf wollte ich eigentlich hinaus, das war mein Punkt, da haben Sie nichts zu gesagt. Zweitens, Sie haben über die Grundsteuer gesprochen, Sie haben auch nichts dazu gesagt, dass sie dort erhöht wurde, obwohl Ihr Bürgermeister genau das Gegenteil im Wahlkampf gesagt hat. Und da ich selber in einem kommunalen Parlament bis heute sitze, und das über 10 Jahre schon, lieber Kollege, kann ich Ihnen sagen, der Vorschlag, diese Steuern zu erhöhen, kam nicht von irgendjemandem aus dem Gemeinde- oder Stadtrand, sondern die kam von dem Bürgermeister selbst. Das ist die Wahrheit. Zweiter Punkt. Zweiter Punkt. Sie haben vorgeschlagen, und das ist ja mal ein konkreter Punkt, das interessiert viele Kommunen bestimmt auch und viele Tausende, die ehrenamtlich in den kommunalen Räten tätig sind. Sie haben vorgeschlagen, die Grundsteuer zu streichen, Ich meine, das kann man ja als legitimen Punkt erhöhen, aber nicht gleichzeitig sagen, die Kommunen sind unterfinanziert. Denn die Grundsteuer ist einer der wesentlichen Einnahmequellen unserer Kommune. Sie wollen diese Kommunen nicht mehr weiterfinanzieren, das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit, tut mir leid.
So, das ist der Vorteil der Zwischenintervention. Da kann man einen Ticken länger sich austauschen. Bei der Zwischenfrage ist das Ganze kürzer. Nee, alles richtig. Es war einfach nur eine Erklärung. Der nächste Redner in der Debatte ist für die AfD-Fraktion Sebastian Münzenmeier.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, brandneue Wohnungen für 1.000 Menschen in Rekordzeit, trotz Baulandmangel und Klammerkassen, sind unmöglich? Falsch gedacht. In Berlin-Kreuzberg zeigt unser Staat gerade, was denn möglich ist. Zumindest, wenn die Mieter sogenannte Flüchtlinge sind. Dann wird kurzerhand ein Bürokomplex zu Wohneinheiten umgebaut. Geld spielt keine Rolle. Die Mietkosten von 1,2 Millionen Euro pro Monat zahlt ja der fleißige deutsche Steuerzahler. Wenn es aber um Wohnraum für die eigenen Bürger geht, dann sieht die Sache plötzlich ganz anders aus. Dann ist alles kompliziert und leider ist oft kein Geld mehr da. Zum Glück haben wir jetzt eine neue Bauministerin, mit der alles besser, schneller und vor allem billiger werden soll. Denn jedem hier im Haus ist, glaube ich, bewusst, die Baukosten müssten runter. Und welche Idee präsentiert uns dann Ministerin Huberts bei Lanz im Fernsehen? Man solle doch in Zukunft bei Neubauten einfach die Tiefgarage weglassen und den Parkplatz stattdessen nach oben nebers Haus verlegen. So würde man 20% der Kosten sparen. Frau Huberts, was für ein schwachsinniger Vorschlag. In Großstädten gibt es schlicht keinen Platz für solche Parkplätze neben Hochhäusern. Da gibt es nur die Frage Tiefgarage oder gar keinen Stellplatz. Und im ländlichen Raum, da könnten wir sowas machen. Aber ehrlicherweise kenne ich wenige, die sich unter ihr Einfamilienhaus eine eigene Tiefgarage hinzimmern für einen Haufen Geld. Dieser weltfremde Vorschlag ist leider typisch für unsere neue Bauministerin. Sie, Frau Hubert, Sie werfen mit Marketing Sprechblasen um sich, aber sobald es konkret wird, zeigen Sie immer wieder, dass Sie von der Lebenswirklichkeit der Menschen da draußen leider keine Ahnung haben. Wenn Sie die Baukosten denn wirklich senken wollen, dann müssten Sie doch bitte bei sich selbst anfangen. Denn mehr als ein Drittel der Baukosten, ganze 37%, verursacht momentan der Staat. Durch Dämmvorschriften, durch Steuern und Abgaben und durch Regulierung. Nicht weniger Tiefgaragen sind also die Lösung, sondern weniger Umweltauflagen, weniger Bürokratie und weniger Steuern, meine Damen und Herren. Und ganz nebenbei, wenn Sie denn Wohnen wenigstens ein bisschen billiger machen wollten, dann könnten Sie ja, wie die Koalition das auch im Koalitionsvertrag versprochen hat, die Stromsteuer auch für Privathaushalte senken. Aber selbst diese Mini-Entlastung gönnen Sie unseren Bürgern da draußen ja überhaupt nicht und zocken stattdessen munter weiter ab. Und zwar nicht nur beim Strom, sondern auch beim Heizen. Und das haben Sie, Frau Ministerin, ja kürzlich in der Bild-Zeitung auch ganz offen zugegeben. Auf die Frage, was Sie jemandem raten würden, dessen Heizung kaputt gegangen ist und der die Heizung erneuern muss, haben Sie gesagt, also auf gar keinen Fall noch mal eine Gasheizung einbauen, das wird ja so teuer, wenn der CO2-Preis weiter steigt. Stattdessen soll man doch lieber mal nach der Fernwärme gucken. In den meisten Städten in Deutschland steht Fernwärme überhaupt nicht flächendeckend zur Verfügung. Da, wo Fernwärme verfügbar ist, explodieren gerade die Kosten. Frankfurt plus 36%, gerade jetzt aus dem Mai. Und wo die Fernwärme in kleinen Dörfern auf dem Land herkommen soll, zum Beispiel bei Ihnen, Herr Limbacher, da würde mich mal interessieren, wie das funktionieren soll. Das kann mir hier im Haus niemand erklären. Und auf diese Probleme wurde die Ministerin dann angesprochen und hat sich von ihrer völlig ahnungslosen Seite gezeigt. Man könne sich ja eine Heizung leihen oder mieten, so für 1 bis 2 Jahre, bis man dann wüsste, wohin die Reise bei der kommunalen Wärmeplanung geht. Das ist kein Witz, ich würde es mir wünschen, aber das hat die Ministerin tatsächlich so vorgeschlagen. Und Frau Hubert, ich habe gewusst, dass Sie völlig fachfremd sind. Aber Ihre Aussagen zeigen mir, dass Sie auch völlig weltfremd sind. Und Ihre Prioritäten liegen ja auch offensichtlich nicht im Wohnungsbau, sondern woanders. Wie das Handelsblatt berichtet hat, haben Sie letzte Woche zwei Ihrer Vertrauten in gut dotierte Jobs im neuen Ministerium gehievt. Ein Mitarbeiter wird Referatsleiter, außertariflich vergütet mit höchstmöglicher Besoldung. Und der andere Ihrer Mitarbeiter soll als Beamter auf Probe ein Grundgehalt von mehr als 11.000 Euro im Monat erhalten. Wir haben also noch keinen einzigen Impuls für eine neue Wohnung, aber dafür ist die Altersvorsorge für zwei weitere Genossen gesichert, meine Damen und Herren. Fachfremd, weltfremd, Vetternwirtschaft und dazu ein bisschen PR-Blabla. Das reicht vielleicht, um in der heutigen SPD Karriere zu machen. Aber das Bauministerium ist für Sie zwei Nummern zu groß. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
Der nächste Redner in der Debatte für die Unionsfraktion, Klaus Mack.
Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir reden heute über mehr als Zahlen und Programme. Wir reden auch über unsere Städte und Dörfer und kehren jetzt hoffentlich auch mal wieder zur Sachlichkeit zurück. Wir reden nämlich über den Ort, wo Demokratie gelebt wird, wo Probleme ankommen und gelöst werden müssen. Und deshalb sage ich Ihnen, der Bundeshaushalt 2025 ist eine gute Nachricht für die Kommunen in Deutschland, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen. Er ist ein Signal des Aufbruchs und er ist ein Versprechen, wir lassen die Kommunen nicht allein. Die Bundesregierung stellt im Haushaltsentwurf 2025 rund 103,5 Milliarden Euro mit direktem oder indirektem kommunalen Bezug zur Verfügung. Das sind über 12,8 Milliarden Euro mehr als im Vorjahr. Allein im Einzelplan 25 Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen steigen die kommunal relevanten Ausgaben um über 622 Millionen Euro. Das ist ein Plus von 10%. Und das, meine Damen und Herren, ist nicht vom Himmel gefallen. Das ist der Ausdruck einer klaren politischen Haltung. Die Koalition steht an der Seite der Städte und Kommunen, meine Damen und Herren. Klar ist, nicht jedes Programm kann fortgeführt werden, aber was entfällt, wird an anderer Stelle aufgefangen. Wir haben einen Haushalt, der den Städten und Gemeinden deutlich Planungssicherheit gibt und ein deutliches Signal. Diese Koalition lässt die Kommunen nicht allein. Und das ist richtig so, denn in den Kommunen entscheidet sich, ob Menschen Vertrauen in den Staat behalten, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen. Und natürlich, auch wir müssen konsolidieren, aber Konsolidierung heißt nicht kaputt sparen. Die kommunal relevanten Positionen werden ihren Beitrag leisten, aber eben mit Maß und Mitte und vor allem nicht so radikal, wie es noch im Ampelentwurf vom Herbst 2024 vorgesehen war. Das ist ein Kurswechsel mit Augenmaß und er zeigt, wir machen Haushaltspolitik mit Verantwortung, nicht mit der Rasenmähermethode, liebe Kollegen. Und wir haben geliefert. Der Koalitionsausschuss letzte Woche war kein Routinetreffen. Das 100 Milliarden Investitionspaket für Länder und Kommunen steht. Das ist ein Aufbruchssignal. 100 Milliarden Euro für Wohnraum, für Infrastruktur, für Stadtentwicklung, für konkrete Projekte in unseren Kommunen. Und so wird der Bauturbo eben auch mit Haushaltsmitteln hinterlegt. Während andere sich in Prüfaufträgen, Ankündigungen und Förderlabyrinthen verloren haben, sorgen wir für Klarheit, Tempo und Wirkung. Und ja, das kostet Geld, aber es ist besser, heute in Wohnraum und in unsere Städte zu investieren, als morgen in Talkshows zu erklären, warum das Geld weg, aber der Fortschritt ausgeblieben ist, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen. Die Steuermindereinnahmen durch den Wirtschaftsbooster werden ausgeglichen. Und jetzt gehen wir den nächsten Schritt. Der Zukunftspakt Bund, Länder, Kommunen kommt. Denn klar ist, Kommunen können nur investieren, wenn sie liquide sind. Es geht um nachhaltige Einnahmesicherung, um den Stopp der Ausgabendynamik im Sozialbereich, um Aufgabenkritik. Ja, und es geht auch um eine Reform der Förderlandschaft. Manche Förderprogramme fühlen sich ja an wie ein Escape Room, nur ohne Ausgang und mit Fristablauf. Wir müssen raus aus dem Förderdschungel, rein in die direkte Unterstützung, weniger Papiertiger in Deutschland und mehr Freiheit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Starke Kommunen, Starke Kommunen brauchen gezielte Förderung, nicht Bürokratie. Deshalb werden wir die Förderstruktur vereinfachen, erfolgreiche Programme wie die Städtebauförderung ausbauen, planmäßig ausbauen. Wir werden Verfahren beschleunigen, Bürokratie abbauen, denn das treibt doch im Moment auch wirklich Blüten. Ich meine, wenn Sie heute zum Beispiel einen Spielplatz bauen wollen, dann brauchen Sie erst ein TÜV-Gutachten, wahrscheinlich eine Machbarkeitsstudie und am besten für die Rutsche noch eine Umweltverträglichkeitsprüfung. So kann und so wird es nicht weitergehen. Wir brauchen Mut zur Veränderung, Mut zur Klarheit und wir brauchen mehr Investitionen. Und genau diesen Geist atmet dieser Haushalt, meine Damen und Herren. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, starke Kommunen sind das Fundament unserer Demokratie. Dort, wo sich Menschen begegnen, wo Ehrenamt lebt, wo Politik greifbar ist, dort entscheidet sich, wie stabil unser Land bleibt. Deshalb sagen wir als Koalition, wir kämpfen für handlungsfähige Städte und Gemeinden. Und dieser Haushalt ist ein erster Schritt in die richtige Richtung, aber es ist nur der Anfang. Lassen Sie uns gemeinsam diesen Aufbruch gestalten, mit Klarheit, mit Verantwortung und mit dem festen Willen, die kommunale Ebene stark zu machen. Denn ohne starke Kommunen gibt es keine starke Demokratie. Herzlichen Dank.
Der nächste Redner in der Debatte für die AfD-Fraktion, Olaf Hilmer.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Bürgerinnen und Bürger! Ludwig Erhard sagte treffend, ohne Wohnung ist alles nichts. Der Haushaltsplan 2025 im Ministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen ist üppig. Er umfasst stolze 7,4 Milliarden Euro. Das ist ein Plus von 9,5% gegenüber dem Vorjahr. Die beiden größten Posten sind das Wohngeld und der soziale Wohnungsbau. Dennoch ist festzustellen, nach wie vor bleibt der Wohnungsbau weit hinter dem tatsächlichen Bedarf zurück. Die Fehler aus der Vergangenheit wirken fort. Die Vorgängerregierung scheitert an ihren eigenen Zielen und die neue Bundesregierung, die hat nicht mal ein Ziel. Sie äußert nicht mal zur Zahl zu neuen Wohnungen. Und das ist ein fatales Signal für Bauherren, Investoren und Familien. Sie sind dringend auf Planungssicherheit angewiesen. Ein weiteres Problem, es fehlen echte Lösungen. Dafür dominieren Bürokratie, Regulierung und Klimavorgaben den Wohnungsmarkt. Statt Innovationen zu fördern, setzt die Bundesregierung auf das falsche Pferd, nämlich weiterhin auf Vorschriften und Verbote. Und dabei bieten modernste Baumethoden und Digitalisierung gewaltige Chancen, um schneller und günstiger neuen Wohnraum zu schaffen. Doch immer neue Auflagen und Vorschriften bremsen alles aus. Wir von der AfD fordern klare Schritte. Erstens, weniger Bürokratie. Das Geld muss direkt in echte Bauprojekte fließen und nicht in Antragsfluten und Berichtspflichten. Zweitens, Schluss mit teuren Klimaauflagen. Nur wirtschaftlich sinnvolle Standards erhalten. Sie machen Bauen wieder bezahlbar und erhalten den Traum vom Eigenheim. Und Herr Limbacher, ich habe lange genug auf den Baustellen gearbeitet. Sie brauchen nicht so einen Schwachsinn dazu erzählen, dass wir hier keine Ahnung haben. Ja, also ich komme vom Bau. Doch. Sollten Sie nur zuhören. Drittens, Eigentumsförderung für Familien durch niedrige Steuern, Entlastung bei Grunderwerb und einfachen Regelungen. Viertens, Konzentration der Mittel auf echte Wohnraumschaffung. Keine Umleitung in ideologische Nebenprojekte. Hier mal ein kleiner Tipp. In Baukulturpreisen und Genderprogrammen kann niemand wohnen. Meine Damen und Herren, wir brauchen eine Politik, die sich an den realen Bedürfnissen orientiert und nicht an Ideologien. Mieten und Baukosten explodieren, die Wohnungsnot wächst, und wir dürfen uns kein Zögern mehr leisten. Die Menschen erwarten zu Recht konkrete, schnelle Verbesserungen und kein endloses Weiterwursteln an den Problemen der Vergangenheit. Wir brauchen eine ehrliche Bestandsaufnahme und mutige Reformen. Und nur so können wir für bezahlbare und ausreichende Wohnungen sorgen. Winston Churchill sagte, man entdeckt keine neuen Erdteile, ohne alte Küsten loszulassen. Lassen wir die alten, wirkungslosen Programme hinter uns, setzen wir auf Mut und klare Ziele, auf bezahlbaren Wohnraum, ein Zuhause für unsere Familien und ein starkes Deutschland. Vielen Dank.
So, wir kommen jetzt zur letzten Rednerin in dieser Debatte. Und es ist wunderbar zu sehen, dass seit 90 Minuten unser jüngster Zuhörer mit 7 Monaten ganz beruhigt seinen Mittagsschlaf hier macht. Und den Schluss in dieser Runde macht für die CDU-CSU-Fraktion Mechthilde Wittmann.
Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, da muss ich entgegen meiner üblichen Sprechweise eine gemäßigte Variante anwenden. Ja, wir haben jetzt wirklich alle Varianten dieses Haushaltes schon einmal durchgesprochen. Wir sind, glaube ich, alle über die Fraktionen hinweg einig. Wohnen ist ein Grundbedürfnis aller Menschen und Wohnen ist das Erste, das an die existenzielle Angst geht. Wenn der Glaube fehlt, dass man sich das Wohnen leisten kann oder aber man bedroht ist, es eventuell zu verlieren. Wir wissen alle, das haben wir auch oft genug gehört, Bauen ist viel zu teuer geworden, aber nicht nur das Bauen selber, sondern auch die Heiz- und Betriebskosten. Alle Kosten rund ums Wohnen steigen an. Sie steigen an nicht nur, weil Materialien teurer werden, sondern weil auch die Planungs- und Genehmigungsverfahren zu lange dauern, zu aufwendig sind und schließlich und endlich auch die Kreditvergabe bei den Banken zunehmend zum Problem wird für viele. Und deswegen ist das Wohnen zu einem kapitalen Problem geworden, übrigens nicht nur im Mietbereich, sondern auch im Eigentumsbereich. Und wir haben es schon gehört, wo Eigentum geschaffen wird, wird Mieten frei oder Mieten zur Verfügung gestellt. Und deswegen müssen wir auch hier unseren Blick darauf schärfen. Ich glaube, wir machen einen guten Ansatz mit einem Haushalt, der jedenfalls um 10% aufwächst. Aber die Wahrheit ist auch, dass auch in den vergangenen Jahren viele der zur Verfügung gestellten Mittel so gar nicht abgerufen wurden, nicht abgerufen werden konnten. Warum? Weil eben so viele Verfahren auch kompliziert geworden sind. Und darum, glaube ich, hat die Bundesregierung noch bevor sie jetzt so früh ohnehin schon in die Haushaltsberatungen starten konnte, am 18.06. im Kabinett mit dem Bauturbo, also dem 246e im Baugesetzbuch, der verabschiedet worden ist, das richtige Signal gesetzt. Nämlich, dass auch die rechtlichen Gegebenheiten angepasst werden müssen, wenn wir beim Bauen und Wohnen wieder etwas besser werden wollen, günstiger werden wollen. Wichtig ist daran, es ist ein Signal in die Kommunen, der Kollege hat es schon ausgeführt. Denn wir geben zurück in die kommunale Selbstverwaltung, dass sie dort entscheiden können, was sie anwenden wollen, mit welchen Verfahren in ihrer Gemeinde, in ihrer Kommune, vielleicht aber auch in ihrer Metropolregion es genau richtig ist, Bauen zu gestalten. Und damit haben wir durch Sonderregelungen und die damit verbundenen Neuregelungen eben die Möglichkeit gegeben, das Bauen leichter zu machen. Unter anderem, das ist für mich ein ganz entscheidender Aspekt, die Aufstellung eines Bebauungsplans zum Beispiel umgehen zu können im guten Sinne, indem eben mit dem Bauturbo binnen 2 Monaten Zustimmung gegeben werden kann, soweit ein Bauantrag vollständig und korrekt ist. Das ist ein echter Burner, wenn Sie so wollen, um bauen zu können. Und damit sparen Sie enorme Zeit und Kosten. Wir haben auch den sozialen Wohnungsbau natürlich heute schon mehrfach angesprochen. Hier langen wir so richtig hin. Warum? Es trifft die natürlich am meisten, die sich nicht entscheiden können, ob ein Zimmer mehr oder weniger noch reicht, sondern die ohnehin schon im Minimum wohnen müssen und suchen müssen. Und ein Kollege hat gesagt, die über Schlangen anstehen müssen, ob sie überhaupt eine Wohnung bekommen. Und deswegen wollen wir hier alles leisten, dass zumindest das Grundprinzip Wohnen, das Grundrecht Wohnen erfüllt werden kann. Richtig ist aber auch, wir werden noch mal überlegen müssen, ob sozialer Wohnungsbau in der Form vielleicht auch noch mal reformiert und angegangen werden muss. Ich glaube, hier sind auch Spielräume. Einer der größten Punkte ist das Wohngeld, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das liegt mir persönlich besonders am Herzen. Sie wissen, in der Grundsicherung haben Sie Wohnen quasi mit dabei, ja, weil man ohnehin von geringen Beträgen ausgeht. Aber Wohnen ist der entscheidende Faktor beim Netto geworden, wenn man selbst verdient, wenn man selbst geht zum Arbeiten. Und deswegen ist es insbesondere auch für Familien, aber besonders auch für Alleinerziehende mit Kindern ein entscheidender Faktor. Mit dem Wohngeld können wir genau in diesen Einkommensgruppen helfen. Wir haben die Förderkulisse weit ausgebaut. Deswegen steigt natürlich der Haushalt hier auch entsprechend an. Aber ich glaube, hier sind wir richtig unterwegs, vor allen Dingen, weil wir auch noch mal Möglichkeiten geschaffen haben, bei den Heizkosten zu helfen, die CO2-Bepreisung ein Stück weit mit handeln zu können. Und deswegen ist es richtig, dieses zu tun. Und mich persönlich freut auch ganz besonders, dass wir einen Aufwuchs von fast 88%, allerdings leider von einem nicht so ganz hohen Niveau, bei der Frage der Förderung der Anteile von Genossenschaftswohnen haben. Denn ich glaube, das ist eine gute Brückenregelung für diejenigen, die nicht wirkliches Eigentum erwerben können, aber eigentumsgleich wohnen wollen, mit der entsprechenden Fürsorge für das Wohnen, für ihre Gebäude, für ihre Umgebung. Ich glaube, das ist gerade richtig so. Und für wen ist dieses besonders geeignet? Für unsere Familien. Familien. Und nein, einmal Sozialwohnung heißt nicht immer Sozialwohnung, sondern das Optimalste ist, wenn sie langsam aufwachsen können und vielleicht sogar in ein Eigentum umziehen können. Und deswegen ist die Wohnungseigentumsförderung für Familien für uns wichtig. Hier haben wir leider eine Kürzung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich würde uns alle bitten, dass wir jetzt, wenn wir darüber beraten, hier noch zu einer Verbesserung kommen. Ich glaube, das ist eigentlich das Richtige, was wir tun müssen, denn der Maßstab unserer Gesellschaft ist, wie gehen wir mit unseren Familien um und wie gehen wir mit unserer älteren Generation um. Und da kann ich dann wieder mehr Wein ins Glas gießen. Hier haben wir auch eine Erhöhung von 30% beim altersgerechten Umbau. Ich glaube, da sind wir richtig unterwegs. Und schließlich und endlich vergessen wir das Klima eben nicht. Bauen und Klima ist kein Widerspruch. Wir haben gerade auch beim klimafreundlichen Neubau im Niedrigpreissegment wiederum die Programme entsprechend angeschaut. Wir wollen, dass die geförderten Neubauten, die ein bisschen über die gesetzlichen Standards hinausgehen, auch dann entsprechend ihre Einsparwirkung zeigen können. Das ist ebenfalls für unsere Familien wichtig, nämlich dass sie den Lebenszyklus, über ihren Lebenszyklus mindestens eine CO2-Einsparung der IH40 haben. Und damit, glaube ich, können wir anbieten, dass man auch im kleinen Bereich durchaus klimafreundlich bauen kann. Erneut ein Programm, das besonders Familien alleinstehenden, den Einkommensschwächeren zugutekommt. Die Kommunen sind angesprochen. Sehr geehrter Herr Kollege, die Städtebauförderung ist für uns wichtig. Für uns ist wichtig, dass die Zentren leben, denn wo Leben in Zentren ist, ist auch ein Zusammenhalt in dieser Gesellschaft. Sinkt die Kriminalität? Gibt es ein Begegnen? Gibt es weniger Einsamkeit? Langer Rede, kurzer Sinn. Das ist wichtig, dass wir hier weiter vorangehen und dann die Städtebauförderung so aufbauen, wie wir das uns vorgestellt haben. Es wurde schon erwähnt, das Sondervermögen Infrastruktur wird uns 11 Milliarden zusätzliche Euro geben über unsere Wahlperiode, und das sind viele diese Themen dabei. Jung kauft alt wurde heute noch gar nicht angesprochen. Das nenne ich Nachhaltigkeit. Es geht nicht ums Niederreißen, es geht darum, dass junge Leute, die noch richtig zupacken können, ich glaube übrigens Ältere können es auch, dann auch noch mal womit sich etwas aufbauen, vielleicht sogar ganz besonders schick machen. Gewerbe zu Wohnen umwandeln ist ein Thema. Und ein allerletztes spreche ich in aller Kürze an. Für mich ist ein entscheidender Punkt, dass wir dazu kommen, dass wir unsere Städte auf das Klima einrichten. Das bedeutet nicht nur mit den Finanzen zu schauen, dass wir hier auf Hitzesommer eingerichtet sind, sondern auch im gesetzlichen Bereich. Ich sage noch kurz Ensembleschutz, Denkmalschutz. Hier werden wir einiges zu tun haben. Wir haben Stoff für die nächsten Wochen und Monate. Lassen Sie es uns gemeinsam, lassen Sie es uns möglichst miteinander angehen und zu einem erfolgreichen Investitionsministerium kommen, das wir mit dem Bauministerium haben. Ich danke.
Damit ist die Beratung zu diesem Einzelplan abgeschlossen. Wir tauschen jetzt die Plätze und kommen zum Einzelplan 12, der sich kurz und knapp Verkehr nennt.